los.
Prost, Digga.
Ja, The Bridge warst.
Schöne Weine.
Heute auf Anregung. Ich
hoffe, dass das Zahnstoßgeräusch noch einmal ganz nah beim Mikro, das ja. Also gehört, das waren zwei Hefeln.
Ja, vom Weihnachtsmarkt im alten AKH.
Genau. Wir stehen nämlich vor dem Narrenkastel, ohne Schmied, so heißt der Stand. Wir schreiben den 24.11.2014 und befinden uns im alten AKH.
Genau, ja. Mit Horst und Gregor. Sie hören die Biertaucher. Ja, genau. Und das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von woconnect.com, der Internetagentur aus Österreich, vom Jörg. Danke an dieser Stelle.
Ja, und vielen Dank an unsere Flatterer.
Ja, du immer.
Und, okay. Ja, wir haben einen Flatterer, den wir nicht kennen, der ist Igr oder so. Ich muss das noch einmal genau nachrecherchieren.
Horst Rasterfahndung.
Ja, ja,
also unsere Fans.
Genau, ja.
Und, das war nämlich eine alte Folge, kann ich mich erinnern, gell, geflattert. Nein, das war 181, das war eine relativ.
Ja, ja. Und an dieser Stelle schöne Grüße an den Mr. Vögli in der Schweiz. Wir hoffen, das Müsli schmeckt. Wir haben nämlich einen geouteten Hörer aus der Schweiz.
Na gut, ja. Hallo in die Schweiz, okay, genau. Somit, genau. Dann können wir ein bisschen Kontext schaffen. Wir in Österreich haben jetzt gerade die Saison, wo der Arbeitswahnsinn langsam bis Jahresende in Anarchie mündet. Das heißt, die Bundstände haben eröffnet und wir sind da.
Wir holen uns jetzt vom Arbeiten.
Richtig, eigentlich unser klassischer Podcastplatz. Und über die letzten Jahre konnte man das beobachten. Es ist wahnsinnig viel los. Oder waren das die letzten Jahre auch immer schon so groß?
Ich glaube, du hast jetzt ein Jahr lang keinen Christkindlmarkt gehabt.
Und ja, das kann sein. Im Hintergrund dreht sich das Riesen, also ein Mini-Riesenrad, die Eisstockschießbude, naja, Wahnsinn.
Aber ist schön gemütlich.
Ja, schön verzweigt haben sie es gemacht. Das mag ich ja immer besonders an Weihnachtsmärkten, wenn man sich so zumindest das Gefühl hat, man kann sich verlaufen. Ja, und ich trinke einen Maroni-Punsch zur Information der Hörer. Maroni-Punsch kannte ich nicht, wollte ich ausprobieren. Ist mit sehr viel Schlagobers und Maroni-Reis drauf, kann eigentlich nichts schief gehen. Ich werde mich zum eigentlichen Getränk vorarbeiten.
Du läufst dich durch.
Ja.
Okay, ja, dies ist Folge 182. Wir entschuldigen uns, letzte Woche gab es leider aus organisatorischen Gründen keinen Podcast. Ja. Sollte nicht allzu
so viel Stress.
Dafür gibt es jetzt urviel zu erzählen. Deshalb frage ich jetzt ganz speziell, Gregor, hast du auch irgendwas zu erzählen? Sonst halte ich einen Monolog.
Ich habe durchaus auch was zu erzählen. Ja, was habe ich denn gemacht? Ich habe der Jahreszeit gemäß viel Serie geschaut. Ich kann ein bisschen über eine Serie, die ich schon erwähnt habe, über Oz und über eine schwedisch-dänische Serie, The Bridge, erzählen. Außerdem habe ich mir, so wie du, Interstellar, da kann ich angeschaut, den Science-Fiction-Film von Christopher Nolan. Ja, also ich kann zumindest kurz, du hast das letzte Mal eh ausgiebig erzählt, einen kurzen Senf.
Dein Blick darauf.
Ja, mein Blick. Ja, das können wir auf jeden Fall machen. Und ansonsten, was habe ich denn noch, was ich nicht reingeschrieben habe, ich habe vom Humble Bundle wieder so zwei kleine Games gegambelt, von denen kann ich berichten. Ansonsten habe ich mich geärgert über Google Play, PayPal und Lenovo. Alles in drei.
Ein bisschen
und,
Renten.
Ja, ein bisschen Renten muss auch sein.
Okay, gut. Und während die Steuergeräusche der Woche hier gut gelaunt einziehen, versuche ich es der chronologischen Reihe nach zu erzählen, was ich alles gemacht habe. Also ich habe zu verkünden, dass das neue GIMP-Magazin Issue 6 online ist. Das war es auch damit schon. Ich habe es nur ganz kurz angeschaut. Okay, weiter, worüber ich heute monologisieren werde. Linux Voice ist jetzt 9 Monate alt. Issue 10 ist übrigens heraus.
Ah,
schon ausgelesen, sehr gut. Und das erste Issue ist jetzt gratis einsehbar auf der Homepage.
Ah, nice. Also so wurde gesagt, dass das die Lizenzen darauf kommen.
Ferner, ja, ich habe endlich fertig gelesen Command and Control bei Eric Schlosser. Eric Schlosser ist der Typ, der das Fast Food Nation geschrieben hat. Mhm. Das ist ein sehr guter Fachbuchautor. Ja. Und ich werde wahrscheinlich auch im nächsten Podcast noch davon erzählen. Das war ein
Du hast schon einmal den Anfang,
genau,
hast du schon mal erzählt. Genau.
Dann, ich war auf der Interpädagogiker-Messe letzte Woche. Das ist eine Messe für Lehrerinnen. Mhm. Was sollte jetzt das...
Also, Innen-I?
Nein, also wirklich Lehrerinnen. Es sind sehr wenige Lehrer dort. Also natürlich ein paar schon. Und dort habe ich ist mir was sehr Nettes passiert. Ich habe beim Rausgehen den Wiener Zetteldichter getroffen. Das ist ein Mann, der klebt auf öffentliche Haltestelle seit 40 Jahren Zetteln. Mhm. Und wenn Sie die Power haben, hören Sie im Anschluss an diesen Podcast eine halbe Stunde Interview mit ihm. Ich hoffe, du biegst das hinten dran.
Ich
werde es für die Hörfaulen kurz zusammenfassen. Weil sie,
ja, genau.
Ich habe, kurz gesagt, ich habe ein Idol. Genau, ja. So, was habe ich noch gemacht? Ja, ich war Konsumist. Ich war im Feschmarkt in der Otterkringer Brauerei.
Feschmarkt.
Ja, und mache mich gebührend lustig dann darüber. Was habe ich noch angestellt? Ich war am Linux-Tag Dornbirn in Vorarlberg, im Dreiländereck, kann davon erzählen, bin mit dem Zug gefahren und ja, sonst nur diverse Kleinigkeiten.
Gut. Starten wir los, würde ich sagen.
Starten wir los. Dann, wenn es da nichts ausmacht, würde ich meine Berichte, wo ich wirklich vor Ort war, irgendwie so darauf den Schwerpunkt legen, weil die anderen Sachen kann ich, ohne dass sie unaktuell werden, noch.
Schieß doch gleich mal los.
Okay, in chronologischer Reihenfolge, ich war in der Interpädagogika auf der Lehrer- und Education-Messe sozusagen.
Das findet jedes Jahr statt.
Findet jedes Jahr in Österreich statt und jedes zweite Jahr in Wien und jedes zweite Jahr in einer anderen Location. Ich hatte keinen Messestand dort. Sie haben mir zwar einen angeboten, aber es war mir einfach zu teuer. Mhm. Bin einfach als Besucher hingegangen, was aber eh das Gescheitere war. Und ja, wie kann man sich das vorstellen? Das kann man sich so vorstellen, dass da haufenweise Lehrerinnen sind. Mhm. Und die sind und dann gibt's ein paar Stände, die sind sehr gut besucht. Der eine ist der Fraktion sozialistischer Gewerkschafter. Okay. Der andere ist der Stand der Fraktion christlich-sozialer, also der ÖVP-Gewerkschaftler. Und sonst gut besucht sind alle Stände, die irgendwie Montessori oder Holzspielzeug anbieten. Die sind gerammelt voll. Ja, also, oder für so schöne Bastelsachen. Das geht gut. Und alles, was irgendwie mit Chemieunterricht oder Mathematik oder Technik oder so zu tun hat, ist gähnende Leere.
Okay,
unglückliche Ständler sind dort und ich bin als Mann da durchgegangen und da haben wir mehrmals gesagt, sind Sie Lehrer? Sind Sie Chemielehrer?
Also die müssen schon kämpfen.
Also ich kann es nur empfehlen, also wer gerne Frauen kennenlernt, ich frage mich das ja immer wieder, wenn so alle Männer auf einem Linux-Tag sind, wo in der Welt sind dann alle Frauen auf einem Fleck, auf der Interpädagogik? Ich weiß es jetzt endlich. Ja. Das ist eine sehr, sehr weibliche Messe. Und was kann man machen? Naja, es ist ganz gut, wenn man Weihnachtsgeschenke einkaufen will, also wenn man so auf gesundes Öko-Holzspielzeug steht oder so, wenn man für die eigenen Kinder was zum Basteln kaufen will, wenn man sich für pädagogische Trends interessiert, also es gibt auch Vorträge dort. Und
ist das die Zielgruppe? Ja, sind Lehrer?
Die sind Lehrer und auch so Leute, die für die Schule jetzt die Software einkaufen oder Direktoren. Oder
zusätzlich. Und auch insofern für die Lehrer, dass sie sich dort Unterrichtsideen holen bei den
Ständen? Ja, und auch, weil wer sehr super vertreten ist, sehr finanzstark, sind natürlich alle Ministerien, Unterrichtsministerium, aber auch zum Beispiel die diversen, also ich habe so gefühltermaßen jede Region Österreich, die irgendwie ein Jugendgästehaus hat und die hat dann das Nationalparkdorf und das Jugend, also die werben sozusagen, dass du deine Sportwoche in ihrem Dorf machst und nebenan kriegen da auch regionale Wirtschaftsförderung.
Ah, okay, die Leute, die Angebote für Schulen
anbieten. Ja, also so für Gruppenschulen reisen und da kannst du halt vom Kajak fahren bis zum...
Ich weiß, wie hat das geheißen damals, das Konzept?
Schulsportwoche geht es. Schullandwoche und die anderen haben ja Wienfahrt, was wir Wiener nicht haben. Ne?
Richtig, genau.
Und das ist anscheinend auch ein eigener Markt, der sich sehr teure Messestände leisten kann. Also gefühlt jetzt. Also mir spricht
natürlich der Neid. Ja, sicher ein kleiner Part vom Tourismus.
Aber angenommen, man ist jetzt der Typ, der zum Beispiel gerne in Jugendgästehäusern übernachtet und gern so einen Action-Abenteuerurlaub auch mit der eigenen Familie plant, ist das sicher eine gescheite Messe, weil man sich dann halt diese Angebote auch anschauen kann.
Ja. Interessant, ja. Und die Schwarzen und die
die Roten, also die Gewerkschaftsstände waren bumm voll. Das
klingt sehr österreichisch.
Klingt sehr österreichisch und so Stände, wo so Physik-Experimentierkästen waren oder diese elektronischen Whiteboards also EDV für die ganze Schule, Virtualisierungslösungen haben jetzt praktisch eh alle, dass du dann sozusagen die Schule, jeder Lehrer kann sich für jeden Schüler jedes beliebige Betriebssystem wünschen, wird alles virtualisiert. Sie waren alle gähnend leer, die Stände.
Okay, verstehe, das hat einfach auch
ein Ausschluss. Das ist halt ein hartes Brot.
Ja. Und innerhalb dieser Stände hast du Open Source als vertreten gefühlt? Oder?
Ja, überhaupt nicht. Ich habe den Helmut Bär gesehen, mein großer Held aus der Steiermark, der in Weiz die Knoppix-Tage auch eingeladen hat und der halt in seiner Schule das auf Linux umgestellt hat. Der macht diese Desktop for Education Linux-Distro. Und der hat mal gesagt, er macht jetzt noch einmal Knoppix-Tage und dann geht er in Pension und es ist fraglich, ob in seiner Schule das überhaupt bleibt. Mhm. Also nicht, dass die unzufrieden sind mit dem derzeitigen System, sondern es ist einfach keiner da, der sich kümmert in der Schule. Zwei ehemalige Schüler von ihm haben eine Firma gegründet und betreuen das auch, aber wenn jetzt vor Ort kein Lehrer ist, der das sozusagen wichtig findet, wird irgendwann halt ein Microsoftler kommen und das Ganze wieder umdrehen. Ne?
Also ist der Fall, da müsste man an den Nachwuchs, also sowohl Lehrer-Nachwuchs arbeiten, dass da Leute nachrücken, die das
Ja, aber anscheinend ist das auch sehr schwer, die eigenen Kollegen irgendwie... in eine Richtung zu überzeugen, wenn nicht einer da ist.
Okay.
Aber er hat gemeint, es gibt irgendeinen anderen steirischen Lehrer, der wird sozusagen die Knoppix-Tage zu sich holen, also aus irgendeinem anderen kleinen Ort. Also das, die Fackel wird weitergetragen.
Das klingt nach Hoffnung zumindest, aber sehr gut.
Es ist halt anscheinend kein leichtes Brot. Also selbst wenn du die ganze Schule umstellst, dass die Lehrer dann auch nicht nur, dass sie es akzeptieren, sondern dass sie es aktiv sozusagen leben, das ist anscheinend sehr, sehr schwierig.
Ja, sehr gut. Also du warst einen Tag?
Ich war ein paar Stunden dort. So nach drei, vier Stunden reicht. Ich habe sehr schöne Gespräche gehabt.
Sehr cool.
Und ein paar nette Leute kennengelernt und so. Ja.
Ja.
Das, aber sonst jetzt Open-Source-mäßig war nichts Großartiges. Es ist außer eben der Herr Peer mit seinem Desktop for Education, der hat dann Stand gehabt am Stand vom Unterrichtsministerium.
Ah, okay. Das klingt ja zumindest noch ganz prominent.
Ich meine, sonst die für uns Nerds die wichtigste Nachricht, ich habe mit einem Mitarbeiter vom Wiener Bildungsserver gesprochen. Also die stellen Unterrichtsmaterialien bereit für Schulen der Stadt Wien. Das sind die Pflichtschulen, also Volks- und Mittelschulen, Hauptschule. Und die haben sozusagen, also die vom Land Wien bezahlt werden. Und der hat mir gesagt, also sie versuchen, dass also ab Stichtag jetzt nur noch frei lizenziertes Material raufgeladen wird auf diesen Bildungsserver, von dem sich dann die Lehrer wieder ihr Unterrichtsmaterial runter
downloaden. Okay, das klingt aber auch nach einer guten Initiative.
Ja, aber das ist eher dem sein persönliches Ding. Also ich komme immer drauf, das ist völlig wurscht, was da in irgendwelchen Gesetzen und Verordnungen steht. Du musst Leute haben, die hinter der Idee stehen und das persönlich versuchen umzusetzen.
Das. Okay, ja.
Und die gibt es, aber sie sind halt jetzt nicht in der Mehrheit.
Okay. Also da eigentlich wenig, also schon vertreten, aber halt eigentlich, wir podcasten ja seit 3 Jahren und ich glaube, diese Problematik oder so.
Haben wir schon mehrmals geredet, Also ich habe mir zuerst gedacht, ich sollte vertreten sein mit am Stand, weil ich biete für Kinder so Programmierkurse an und dann könnten die Lehrer kommen und mich in die Schule chartern sozusagen. Das geht ja alles, also gibt es Sachen. Und dann haben wir gedacht, wenn ich einen Stand gehabt hätte, wäre er teuer gewesen und es hätte sich keine Sau dafür interessiert sozusagen, weil es zu technisch gewesen wäre.
Ja.
Was man sieht, sind so, und die haben auch nicht sehr fröhlich ausgeschaut, so kleine Familienbetriebe oder Typen, die da jetzt irgendein Mathematikbuchverlag, Düsseldorf, Hinterklemm oder so, und die dann halt da ihr eigenes pädagogisches Lehr- oder Arbeitsspielzeug halt verkauft haben. Und das hat halt auch alles nach sehr kleinen Brötchen ausgeschaut.
Mhm. Also, okay, also keine große Initiative, aber es gibt, ja.
Ich denke mal, es ist ein harter Markt.
Und aufgehängt auf einzelne Personen.
Das würde ich sagen, ja. Also einfach die, wenn man jemanden kennt, der in der Branche arbeitet und Open Source affin ist, super verhätscheln und so und unterstützen, das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man machen kann.
Gut, das war ein guter Bericht. Soll ich kurz zischen als Trainer wenn du und dann
kleinen,
kannst du weiter.
Einen kleinen Trainer hast?
Ich habe einen Trainer, weil ich drüber gestolpert bin und immer wieder im Internet Sachen passieren, wo man sich an den Kopf greift. Diesmal geht es um Mattel, die Herstellerfirma von Barbie. Aha,
ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt.
Ja, da hat es nämlich ein Kinderbuch gegeben. Das Kinderbuch, glaube ich, heißt Barbie als Programmiererin.
Ja.
Oder Computer. Software-Engineering. Ja, ich weiß nicht, der Originaltitel ist dann ist im Ding. Und das ist negativ aufgefallen. Es gab auf Amazon haufenweise negative Kritik. Mattel hat es mittlerweile zurückgezogen. Warum? Weil das Thema auf eine sehr sexistische Weise behandelt wurde. Weil Barbie kommt in diesem Fall drauf. Sie möchte zwar Programmiererin werden, allerdings kann sie nicht programmieren und deswegen heuert sie zwei männliche Helfer an, die das für sie programmieren. Sie kann lediglich das Game Design und die Grafiken beisteuern, was halt wirklich so eine typisches Klischee ist. Ich meine, es ist halt wieder so ein Fall, wo man sich an den Kopf greift, wie konnte das bei so einem Megakonzern wie Mattel, die noch dazu spezialisiert sein sollten, solche Gender-Themen mit Samthandschuhen anzugreifen, mittlerweile. Ich meine, wahrscheinlich in den Wurzeln oder so, natürlich nicht. Aber in diesen Zeiten, wo dieses Thema im Internet rauf und runter, gerade jetzt auch in Zeiten von Gamergate und allem.
Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass wir in einer gewissen Blase leben und Mattel lebt anscheinend in einer anderen. Ne?
Ja, ich meine, dagegen spricht zumindest, dass sie sich öffentlich entschuldigt haben und das Buch zurückgezogen haben. Sie wissen zumindest, dass man solche Sachen nicht mehr aussitzen kann oder so, oder zumindest diese Sache nicht aussitzen kann.
Ich würde das jetzt nicht so eng sehen, also weil andere Firmen machen ja auch Mist, was jetzt PR betrifft. Also, das passiert halt.
Das stimmt, aber genau das ist Mattel, dem Großen. der.
Du Größe schützt nicht vor Batzen.
Der Barbie rausbringt. Ja. Man stellt sich das immer so vor, aber ich meine, du hast natürlich recht, große Konzerne sind nie verfilzt, wo sind denn so gut
die gehalten? Die Schadenfreude ist halt größer, ne? Bei Großen, was passiert.
Ja. Okay, wollte ich nur als Trainer reinbringen, du kannst eigentlich fortfahren mit deinen...
Beim Rausgehen von der Interpädagogiker, ich komme zeitlich nicht sehr weit, bin immer noch am letzten Donnerstag, es wird ein sehr langer Abend heute und der erste Glühwein neigt sich schon zu Ende, habe ich dann den Wiener Zetteldichter Herrn Seewald, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, getroffen und der hat da so Dixo-Bänder aufgespannt auf dem, bei der Garderobe, also vor dem Messezentrum, oder wie soll man sagen, im Messezentrum, aber vor der kostenpflichtigen Messe, also im quasi halb öffentlichen Bereich. Und auf die Dixo, also zwischen zwei riesige Säulen, hat er in Kopfhöhe so Klebebänder gespannt und auf die hat er so kleine Zetteln mit seinen Gedichten geklebt. Mhm. Und das Allerstaunlichste, es sind dann urviele, anscheinend kunstaffine Lehrerinnen, es waren durchaus eine weibliche Personen, sind gekommen und haben sich hoch erfreut ein Gedicht gepflückt. Und dann
Man kennt sie, ist ein bisschen eine Institution, also wenn man, Wiener, wir können das den Deutschen und den Schweizer Hörern ein bisschen näher bringen, wenn man auch jetzt nicht automatisch sofort jeden Tag darauf stößt, aber man stolpert über diese Dixo-Streifen mit diesen Zettelchen dran und das ist auch schon seit Jahren so ein bisschen eine Institution, kann man sagen. So ein bisschen, für mich ist es so von den Synapsen her ein bisschen ähnlich verbunden wie der Valoliso,
muss ich sagen. Wiener Original gehört zur Stadt Wien dazu. Ja, und bitte einfach im Anschluss das Interview mit ihm hören. Also ich habe dauernd gelacht, wie ich ihn interviewt habe. Mir ist leider ganz am Schluss dann die Batterie einfach vom Smartphone ausgegangen. Und für die, die es jetzt nicht hören wollen, fasse ich nur ganz schnell zusammen. Also seit 40 Jahren geht er mit aller Kraft und exklusiv sozusagen den Wiener Verkehrsbetrieben auf die Nerven, indem er hauptsächlich an Stationen und fechtet halt urviele Prozesse durch und hat mal gesagt, ja, erste Instanz nimmt er schon gar nicht mehr ernst, ne? Wartet gleich auf die zweite und hat sich bis jetzt aber immer durchgesetzt, also er hat das Recht, da die ja sehr leicht entfernbar sind, seine Sachen, überall seine Gedichte aufzukleben und ich sage jetzt sozusagen nicht, was er im Interview gesagt hat, sondern was mein Eindruck ist. Also ich habe ihn vorher nie persönlich gekannt. Er hat nur die Gedichte ab und zu gesehen und die schon gelesen. Ich habe die jetzt nicht irgendwie, also die Aussagen so Konsumkritik und du kennst das ja, ne?
Ja, Konsumkritik ist auf jeden Fall
so, dass man sich nicht so abhetzen soll und so. Die habe ich eigentlich immer sehr gemocht, aber es war jetzt nicht so, dass ich immer zu Hause eine Mappe damit angelegt hätte, ne? Und wie ich da gesehen habe, wie er da sozusagen sein Leben lebt und seinen Weg geht, das hat mir extrem imponiert. Also man hört es eh im Interview, also er hat sozusagen nie, also er ist jeden Tag unterwegs und in dem Sinne arbeitet er auch. Ja? Also er ist ja genug unterwegs und verdient sogar Geld damit, aber er hat sozusagen ab der Matura gesagt, na, er arbeitet nicht, er lebt für die Kunst. Und das hat er konsequent gemacht.
Ja gut, das Wahnsinn. Ist ganz super. Ja, also ich hoffe, ich bin schon gespannt aufs Interview.
Ja,
es interessiert also mich einfach, ja auch, wer dahinter steckt.
Ja. So. Und sonst, er freut sich auch sehr über Spenden und auch über Anschriften und das ist mir bis jetzt noch nie passiert. Ich habe mir natürlich meine Visitenkarte gegeben und ich habe dann wirklich ein paar Tage später per Post einen Umschlag gekriegt, unverlangt mit Gedichten von ihm. Und ja, also ich finde, das ist er betreibt sein Marketing sozusagen. Also in dem Sinne, dass du wenn du eine persönliche Beziehung zu einem Künstler aufbauen willst, deines Vertrauens, ist er, glaube ich, eine super Adresse, weil er freut sich über sehr kleine Beträge und du weißt, sein Leben spricht für ihn. Also er tut die ganze Zeit was. Ne?
Er ist produktiv.
Und das sollte man unterstützen. Ne?
Nachtrag zu diesem Thema, weil ich gemeint habe vorhin, Valoliso ist die Synapse. Kenne ich unsere deutschen und Schweizer Hörer vielleicht auch nicht. Ja. Es war auch ein Wiener Original, es war ein älterer Mann, schon seit längerer Zeit gestorben. Er ist immer in Toga aufgetreten an öffentlichen Plätzen.
Mit Lorbeerkranz.
Und hat sich gern mit Schülern unterhalten, und aber auch mit jedem, der ihn eigentlich angesprochen hat. Und
ist auch gern nackt auf der Donauinsel herumgelaufen.
Ne? Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Aber mit seinem Stab und seinem Apfel in der Hand.
Und wer Soundbites von ihm hören möchte. Es gibt von der österreichischen Gruppe, die es mittlerweile nicht gibt, Blümchenblau, ein Lied, das nennt Wir bauen ein Haus. Und da kommt ein Intro ganz lang vor mit einer Also ich bin als Schüler bin ich auch über den Weg gelaufen und in so einer typischen Valoriso-Ansprache.
Ja, okay.
So.
Ja.
Keine Waffen, keine Kriege.
Aber das ist ein Wanderprediger, könnte man sagen.
Ne? Ja, ja, das, okay. das kann man so behaupten. Also wer das nachschauen möchte, gibt es mittlerweile nicht mehr, aber ich bin mir sicher, mit ein bisschen Suchen kommt man auf diesen Track, der eben wir bauen ein Haus sind und dann kann man dieses Original nachhören, okay, ein bisschen.
Ja. Und eigentlich finde ich, Wien sollte mehr sich so Originale leisten, also wie jetzt den Zetteldichter oder Valoriso, weil das ist das, was uns schlussendlich sympathisch macht als Stadt.
Dann,
es gibt ja genug unsympathische Leute da. Es ist ja nicht so, dass man daran
das gehört haben. Allerdings auch zu Wien.
Ja, das wissen eh alle, die in Wien wirklich leben. Ne?
Sehr aber, schön.
Ja. Na, ja. Einfach das, es gibt aber köstliche Szenen. Einfach am Schluss das Interview hören. Mhm. Ich hoffe, du kannst es hinten
ja, schauen. Das werde ich schon, zusammenbringen. Soll ich noch was reingrätschen? Oder,
ja, ich habe schon.
Dann ganz kurz, weil ich, das hat mich nur sehr wütend gemacht. Also ich habe ja letzte Woche über mein neues Lenovo-Tablet geredet.
Genau, das schöne Tablet, was
du gehabt hast. Ja, das verrichtet brav seine Dienste. Ja. Also so von der Hardware ist nicht zu meckern. Es hat nur eine kleine Macke.
Und
immer wenn ich länger ein rechenintensives Spiel drauf spiele, dann kommt ein kleines Pop-up und sagt Throttling, Brightness, to Thermal Problems. Das heißt, ich interpretiere das so, dass es sich zu heiß
anfühlt. Wird es dunkel, weil du zu viel spielst?
Ja. Aber es macht es nicht dunkler, also ich sehe keinen Unterschied in der Helligkeit und es ist dann auch gleich wieder weg, also keine Ahnung.
Und das kommt dann alle 5 Minuten oder nur einmal?
Nein, das kommt einmal und okay. Das war's dann. Also ja, genau, es ist so ein kleiner Bug, aber es macht halt das ganze Paket wieder ein bisschen unrunder und was ist aber vor allem, was mich geärgert hat, da ich ja auf verzweifelter Suche nach einem Cover bin und da aber nicht auf Drittanbieter setzen wollte, sondern Lenovo selber bietet da auf ihrem Webshop da so ein Smart Cover mit integrierter Tastatur irgendwie an.
Cool, ja.
Schön. Und da habe ich das war zwar im Webshop anschaubar, aber nicht anklickbar zum Kaufen.
Ah.
Dann habe ich mal den Lenovo geschrieben. Die Lenovo haben ja nach 3 Tagen zurückgeantwortet. Den Webshop machen nicht sie, das machen Leute von Medion, glaube ich. Ich glaube, es war Medion. Und sie haben meine Anfrage weitergeleitet und haben mir eine Kontaktadresse gegeben. Ich glaube, eine Kontaktadresse. Da habe ich hingeschrieben und wieder 3 Tage Wartezeit. Und dann haben sie mir geschrieben, ja, bis
wer
nächstes...
Ist Lenovo oder die Kontaktadresse?
Die Leute, die den Webshop von Lenovo betreiben. Der Webshop selber kann man schon mal ein bisschen an Kritik machen, ist vielleicht ein bisschen schon anachronistisch, sagen wir altmodisch gestaltet. Und sie haben gesagt, bis vor kommendes, also 2015 Mitte oder so,
ist einmal gar nichts.
Brauche ich mir keine Gedanken drüber zu machen, kommt nicht. Und da merkt man halt, ich meine, Lenovo so als Firma, ich habe mir auch angeschaut, wie die Update-Politik jetzt ist von Lenovo. Ich habe mir das ja so als ich habe mir eh keine Hoffnung gemacht, weil es ein Budget-Tablet ist oder so. Und da gibt es ein Lenovo-Forum, da sind so 4 verzweifelte Hanseln und die klagen alle ihr Leid. Und die Leute, die noch dazu posten, die sagen, das kannst du vergessen, Lenovo hat noch nie irgendwelche Release-Daten rausgelassen. Also Lenovo selber schneidet nicht so gut ab, das Tablet tut seinen Dienst und ich bin auch mit dem Design-Faktor zufrieden. Das ist aber nur mein erster Rant. Ich habe nämlich lauter Wünsche ans Internet gestellt und nichts wurde mir erfüllt, dieses meine First-World-Problem. Generell, ich habe nämlich noch einen Wunsch, nämlich im Google Play Store hätte ich gern Apps kaufen und ich habe ja keine Kreditkarte und Prepaid-Kreditkarte ist unbequem und wie ich herausgefunden habe in einer kurzen Netzrecherche, unterstützt neuerdings weiß ich nicht, ich glaube, das ist jetzt schon ein halbes Jahr her, Google Play, PayPal als Zahlungsmethode.
Okay, aber das nicht eh schon immer?
Das noch immer nicht.
Aha, okay.
Also wie ich angefangen
habe, PayPal ist jetzt wieder freundlicher mit vorfinanzierten Karten, also mit
Prepaid-Karten. Das wäre das nächste. Also das würde mein Vorbezahlen-Problem nicht lösen. Aber ich habe zeitgleich eine Story recherchiert, dass PayPal das Abbuchen von deinem Bankkonto per Lastschrift unterstützt.
Okay.
Das musst du dann bei deinem Bank-Account anklicken und dort die Bewilligung freischalten. Ja? Hätte ich gern gemacht, habe ich auch gemacht.
Aber?
Ja, wenn ich Google Play dann Apps einkaufen möchte, sagt mir PayPal irgendwie diese oder wirft mir Google Play die Fehlermeldung, diese Zahlungsmethode wird von PayPal nicht genutzt. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es ein Userfehler meinerseits ist. Ich habe das tausendmal alle Punkte jetzt mal angeschaut.
Du würdest gern dein Geld ausgeben, aber man lässt dich nicht.
Richtig. Und daraufhin, ich natürlich flott, mit meinem E-Mail-Künsten schreibe ich denen und sage, bitte Hilfe, liebes PayPal, was ist da los? Warum funktioniert das nicht? Daraufhin, innerhalb eines Tages, das war relativ schnell, bekomme ich so einen Textbaustein-E-Mail zurück.
Von einem Roboter.
Ja, mit so der FAQ, wie aktiviere ich meinen Bankaccount, was überhaupt nicht auf mein Problem eingeht.
Ja, ja, ja.
Und dann als weitere Möglichkeit haben sie mir dann eine Telefonnummer gegeben, wo ich anrufen kann und mich persönlich mit ihnen unterhalten. Was ich nicht so gerne mache, weil das ist so eine triviale Frage, die können das eigentlich so erledigen. Aber naja, so habe ich mich über PayPal, Google Play und den kriegen sie das halt nicht. Schlecht für mich, ich muss halt auf Prepaid setzen, aber ich würde mir so gern den zweiten Teil zu Broken Sword kaufen, einem Adventure, das jetzt rausgekommen ist. Naja, ist halt nicht.
Naja, also nehmt das, Google.
Ja, wir nehmen das. Leider ich, wurscht. Es ist kein allzu großes Problem, muss man sagen. Ja, damit übergebe ich wieder zurück an
Berichte. Okay, ich oute mich jetzt selbst als jemand, der ab und zu wirklich ganz konsumtrottelige Sachen macht. Nämlich, ich war auf dem Feschmarkt in der Otterkringer Brauerei.
Also Fesch geschrieben wie das österreichische Fesch. Wie
das österreichische Wort für schön, Fesch. Und was ist das? Kaffee. Laut ORF, ORF hat eine super Beschreibung gehabt, hat gemeint, ja, ich zitiere jetzt wörtlich die Beschreibung, die Frauen interessieren sich sehr für Schmuck und Textil und die Männer eher für die Gastronomie. Ja?
Okay.
Und was war das? Also das ist sozusagen von Frauen organisiert, und man kann auch sagen für Frauen. Es war in der Otterkringer Brauerei ein Event, wo jetzt lauter Designer ein kleines Standerl oder Tischerl mieten konnten und dann versuchen konnten, an das zahlungsfreudige Publikum ihre Kreationen sozusagen im Vorweihnachtsgeschäft jetzt sozusagen zu verkaufen.
Okay, das waren Designerinnen, Kleiderdesignerinnen.
Unter anderem Kleider, aber es gab auch viel Schmuck, sehr viel Kunst, also so Artwork, was du dir an die Wand hängst, so große Comics oder also so kunstvoll gedesignte Lampen. So Mischung aus Ikea und Fetzenmarkt und
wobei dieses Kunsthandwerk ja bei diesen alternativen Christkindlerwerken kann man im Allgemeinen sagen, hat jetzt die letzten Jahre schon sehr, also war immer präsent.
Ja. Genau.
Also
aber jetzt kommt der Twist,
Okay.
Beim Christkindlmarkt hier, kann ja Hinz und Kunz kommen, kann jeder Sandler hineinkommen und da herumstehen und so.
Ja.
Und dort war 3 Euro Eintritt.
Okay, das ist schon
exklusiv. Die Menschheit ist Schlange gestanden.
Wirklich
wahr? Wirklich wahr. Also die sind Schlange gestanden dafür, dass sie dann drinnen noch einmal Geld ausgeben dürfen.
Hat das schon eine Tradition, dieses?
Ja, so ganz habe ich es nicht mitgekriegt, aber anscheinend läuft der schon länger recht gut. Und der nächste ist auch in Graz, glaube ich, jetzt die Wochen und so. Der reist halt so herum. Und
okay.
Ja, und als Mann habe ich mich dann wirklich sehr um die Gastronomie gekümmert. Und es waren schon tolle Sachen. Also es war so ein Pommes frites Stand, ein ganz toller, mit so belgischen Pommes frites, wie sie gerne. Ja.
Du und die Pommes.
Ich und die Pommes. Und
es ist noch einigen in Erinnerung, dein Schultütengroße Pommes-Portion in Belgien.
Genau. Ich muss wieder nach Brüssel. Ja. Übrigens, guter Tipp zur Fostem fahren ist im Jänner.
Okay.
Weil, Pommes frites. Pommes frites und Linux, was gibt's Besseres?
Ja. Und ja, so im Gesamten, also Eintritt und für dich jetzt nur die Gastro eigentlich wirklich interessant.
Ja, aber ich meine, ich bin mit der Freundin hingegangen, das hat schon passt. Also, netter gemeinsamer Ausflug sozusagen.
Okay.
Aber
Otterkringer Brauerei.
In der Otterkringer Brauerei. Aber was ich sozusagen bewundere, ist die Schubse oder der Mut dieser Eventmanagerinnen, die das aufgezogen haben. Also die haben wahrscheinlich auch das ganze Konzept gehabt und auch Geld die Brauerei sowieso zahlen müssen und dann halt dann genug Standeln aufgetrieben, die dann halt das wieder rein und die Leute stehen wirklich Schlange und wollen halt sozusagen das Konsumentenerlebnis haben.
Ja,
wobei man, das ist meine Kritik legitim daran, auf einem sozial höheren Niveau, weil halt durch den Eintritt gewisses Publikum ausgesperrt bleibt. Mhm. Was wahrscheinlich genau der Sinn davon ist. Ne? Mhm. Aber.
Ja, also das war jetzt auch nicht genau.
Ist jetzt nichts Verbrecherisches, aber.
Mhm. War nicht dein
Es war nicht Type ganz of, nicht mein Type of Event, ich gehe lieber auf Linux-Tage.
Ja.
Wo jeder Sandler rein darf und die stundenlang einen Stand voll.
Wo wir auch noch was hören werden.
Oder? Genau, wo wir auch noch was hören werden. Aber vielleicht hast du
jetzt. Ich grätsche. Ja. Was habe ich denn da? Weil es mir aufgefallen ist und weil es aufgefallen ist, gut. Ja. Die Spieleveteranen, die hörst du ja auch manchmal von Zeit zu Zeit. Mhm. Und sehr die haben sogar jetzt in kurzem Abstand noch einen weiteren Podcast rausgebracht.
Ja.
Und das nicht ohne Grund, weil es gibt ein neues Kickstarter-Projekt, was Adventure-Fans wie mich, die auf LucasArts Adventures Eske Spiele stehen, sehr freuen wird. Ron Gilbert, der Macher von Manic Mansion und Manic Mansion 2, glaube ich, war ja auch dabei.
Ja, und nicht Monkey Island.
Monkey Island, natürlich, seine ganz große, hat ein Kickstarter-Projekt gekickstartet, genau, schöne Wortwiederholung, namens Timberweed Park. Ja. Und das Video kann man sich anschauen und okay. Man wird sehr erstaunt sein. Der grafische Stil ist wie Zack McGregor, Manic Mansion Teil 1.
Das okay. heißt, wirklich primitivst 8-Bit.
Ja. Ja. Und auch das User Interface. Mhm. Push, Give, Talk, also die einzelnen Befehle zum Antippen. Mhm. Und sie legen sehr Wert darauf, glaube ich, dass man das originale Spielerlebnis von damals.
Also du kriegst ein wirklich damals, wie du jung warst, ein C64-Adventure.
Richtig. Was aber okay. interessant ist, weil ja natürlich mittlerweile sich andere Erzählformen. Ich glaube, man kann jetzt mutiger erzählen und Gags erzählen. Und es kommt auch gleich im Video ganz, ganz süß vor, glaube ich. Da sieht man so zwei Leute unter der Brücke stehen, eine Frau und ein Mann und vor ihnen eine Leiche irgendwie. Ja. Und man sieht nur wieder eine Charakter so, benutze sowas wie Waschbär mit Leiche. Oh, und da wird aber ausgeblendet, was da passiert. Aber da kommt so Ratter, Ratter. Ja, also man erinnert sich zurück zum Beispiel mal Zack McGregor, da konnte man den Hamster in die Mikrowelle stecken. Ja. Also das sind so alte Referenzen und Gag-Sachen.
Und ich nehme an, du hast mitgefundet oder mitfinanziert?
Noch nicht. Ja. Also es gibt, ich glaube, also die Spielewetteraten haben erzählt von einem $20-Paket, das man, ich weiß aber nicht, ob das ins Niedrigste ist. Und ein sehr, sehr netterweise ein $25-Paket für Oh no, ich habe mir die damaligen Spiele alle per Diskette gezogen aus unsagbaren Quellen, habe ein schlechtes Gewissen.
Ich zahle zurück.
Amnesie, bitte.
Wiedergutmachungspaket, sehr genau. Gut. Ja, sehr gut. Das finde ich schön, dass die Oldschool-Games nicht tot sind, sondern.
Ja, also mich freut das auch. Prinzipiell kann man jetzt sagen, bei aller Oldschool-Liebe, ich habe. Wie ich damals diese Adventures gespielt habe, habe ich mir immer gedacht, ja, die sind so live und das ist so mein Spiel, aber ich hätte gerne bessere Grafik. Jetzt sind wir in einer Phase, wo bessere Grafik geboten wird. Ich meine, Double Fine Adventures hat auch bessere Grafik geboten.
Du hättest gern wieder gescheite Spiele.
Und ich hätte gern wieder halt, dass die sich vielleicht auf einen anderen grafischen Stil und das User Interface, so gern ich es auch damals gemacht habe, war nicht das Optimalste für solche Adventure-Games.
Da ist ja auch viel Entwicklung drinnen, historische. Ne?
Genau, also es bedient den Oldschool-Markt. Ich hätte mir vielleicht ein moderneres Spiel mehr gewünscht, aber wird mich nicht davon abhalten, es mit Freude zu spielen.
Gibt es eine optionale Hotkey-Steuerung oder so, wer weiß.
Ja, genau. Muss man sich anschauen. Aber das war so mein kurzer Zwischenbericht.
Okay, dann schließe ich meine historische Event-Erlebnisberichte ab. Ich war am Wochenende am Linux Day Dornbirn in Vorarlberg und ich kann berichten, Dornbirn ist eine Reise wert. Sehr, sehr zu empfehlen. Von meiner persönlichen Österreich Linux Day Ranking Platz 2 gleich hinter Graz.
Schön.
Und weit vor Wien. Und ja, was ist das? Ist nur ein einziger Tag, ein Samstag, und findet in der HTL Dornbirn statt.
Okay.
Und das ist sehr schön, weil die HTL hat so einen schönen, also wenn du reingehst, ist da ein sehr großer Raum, wo, ich nehme an, normalerweise die Mensa ist, die Tische zum Essen. Und dort sind die ganzen Stände aufgebaut, das heißt, du kommst rein und hast alle Stände auf einen Blick, und es ist nicht so, wie du kennst das damals vom Wiener Rathaus, wo so da ist ein Tischchen und dort. Und
Rathaus unübersichtlich, und
ja, genau. Es war eher so, dass dann für die Vorträge, also sie haben drei Tracks parallel gehabt und du hast dann eher zum Vortragssaal ein bisschen einen Stock raufgehen müssen, aber es war sozusagen alles, was mich interessiert hat, und mich interessieren meistens die Projekte und die Tische, hast du beieinander gehabt, und dadurch ist das für mich sehr, schaut dann sehr powerful aus, sehr lebend. Ja. Obwohl, das muss halt dazu sagen, das war jetzt kein, da waren nicht ein paar hunderttausend Leute. Also das war schon eine überschaubare Veranstaltung.
Aber es war gut angelegt von den Ständen her.
Das hat mir gefallen. Also du bist reinkommen und hast gleich halt mal sehr viel zu tun gehabt, nur jeden Tisch anzuschauen.
Super.
Und von den Tracks, also ich habe mir einen einzigen Vortrag angehört, der war okay, da ging es um EDV-Bucherstellung mit Verlagen, also wie das läuft.
Ah, okay. Digitales.
Ja, also einer hat halt so ein paar tausendseitiges Linux-Server-Admin-Buch mit Hilfe eines großen Verlages gemacht und halt darüber geschrieben, wie das jetzt funktioniert.
Erfahrungen.
Ja.
Also
die Produktchain und LaTeX-Vorlagen und was da Korrektor kommt. Also halt das Gegenteil vom Self-Publishen, sondern mit Verlag-Publishen. Das war ganz okay. Und sonst haben mich, also der Sven Kukes war auch dort, hat einen Vortrag gehalten.
Ah, schön. Was hat der Sven für einen Vortrag?
Das Thema? Bitte nachschauen auf der Homepage, sonst verrate ich irgendwas Falsches. Aber ich war einfach am Stand, wir waren von OS Domotics dort, ich und der Florian zu zweit, das hat genau passt, hat ab und zu einer auch immer auf einen Vortrag gehen können oder eine Runde gehen, also es war nicht hektisch.
Hat sich aufgeteilt.
Ja, und es war sehr, sehr gemütlich, aber es war immer irgendjemand da, der sich interessiert hat für unsere Funksachen und so. Also für mich war das sehr positiv. Und es ist nicht so, dass wie bei Chemnitz ständig der Stand krammelt voll war mit Leuten, aber es waren weniger Leute da, aber dafür haben die sich dann mehr interessiert. Also netto sozusagen also, gleich.
Was ich da raushöre, es ist familiärere ja. Stimmung, aber durchaus, also ja. von der Anlegung her und der Offenheit der Stimmung ist positiv für
sich. Super also, positiv, ja. Und was sehr schön ist, das habe ich halt nicht behirnt von Wien aus, das behirnt man erst vor Ort, wenn es dann mit den Leuten, oder jemand anderer behirnt das vielleicht, der mehr Lebenserfahrung hat, dass Vorarlberg ist halt im Dreiländereck, das heißt, da kommen dann keineswegs nur die Vorarlberger und die Tiroler Szene, sondern da kommen auch Leute aus der Schweiz und aus Deutschland. Und das ist halt genial dafür, wenn du eine kleine Linux-Tag-Veranstaltung bist, dass du quasi ein super internationales Publikum hast. Ne? Mhm. Und dass sie also einen sehr großen deutschsprachigen Interessentenkreis abfangen können.
Na, sehr gut.
Ich habe da zum Beispiel den Martin? Herrn Vögeli aus der Schweiz getroffen, der Biertaucher-Podcast hört.
Ah, ja, ja, ja. Schöne Grüße.
Genau, ja. Und das war für mich schon sehr toll. Und ja, und auch sonst einfach die Leute, die man trifft und andere Stände.
Hatte gefallen.
Ja, und ich habe zum Beispiel ein Projekt, da war ich ganz von Socken. Ich werkele ja schon seit Ewigkeiten oder jetzt eigentlich seit Jahren nicht mehr wirklich an meinem Python-Game-Buch herum, das so ein Doku-Wiki ist. Da habe ich immer die Idee gehabt, ja, ich will eine Linux-Distro und da soll das dann drauf sein. Also meine Idee ist so, wenn ich jetzt wo in eine Schule gehe, teile ich so einen Sack USB-Sticks aus und da ist alles schon so drauf und alles schon so vorkonfiguriert, dass du sofort loslegen kannst und es sind 10 Bücher drauf und 10 Beispiele. Also dass du wirklich einlegen
USB-Sticks. Genau, USB-Stick hochbooten.
Und wirklich ein Linux.
Und du hast am Desktop schon deine ja. Links, wo du zum Beispiel jetzt, weiß ich nicht, die
Python genau, ja. Lernen. Weil es ist ja so, selbst wenn ich jetzt ein super gutes Buch lese, sagt er, ja, bitte installieren Sie sich diese und diese Drittparty-Software und ich weiß genau, A, ich habe Linux, da geht das nicht, B, ich habe Ubuntu, da geht das theoretisch, aber die Version stimmt nicht, C, und da muss ich das installieren. Und das ist dann immer schon so lästig, dass es keinen Spaß mehr macht. Ja. Ne? Und der hat mir, und dann war immer meine Frage, naja, und wie mache ich das jetzt? Ich möchte nämlich, also das ist, ich mache jetzt ein bisschen Eigenwerbung bei Spielen programmieren. Ich versuche den Kindern beizubringen, nicht nur, ja, du lernst jetzt diesen Befehl und dann lernst den und dann schreibst du es jetzt am besten mit, sondern ich möchte, dass sie halt wie ein Erwachsener sagen, das ist die offizielle Homepage, das ist die offizielle Dokumentation, die ist nicht für einen Menschen verständlich, aber ich zeige dir, wie du aus der Sinn machst. Also, dass du dann später fähig bist, mit der offiziellen Doku was anzufangen, was man ja auch lernen muss, weil das
definitiv,
leider für Nicht-Programmierer oder sogar für Programmierer ist das nicht immer sehr leicht aus einer Doku schlau zu werden.
Das stimmt, ja. Auch aus den Manpages und solchen Sachen.
Und
aber wenn man sich mal daran gewöhnt hat, merkt man, wie mächtig und wie schön dieses Dokumentationssystem eigentlich ist. Also
Man ja klar, aber wenn du jetzt nicht einmal programmieren kannst und dann bist du gewohnt, wenn da was steht, tippst du es ab und das war dann nicht so, weil die eckige Klammer war jetzt nicht Teil vom Code, sondern heißt, das war ein optionaler Parameter, das musst du halt erst einmal checken. Ne?
Ja.
Und deshalb wollte ich immer, dass sozusagen die Webseiten, die sie eh brauchen, die Kinder, jetzt also in dem Fall für Python brauchst du jetzt die offiziellen Python-Doc-Homepage. Die gibt es zwar irgendwie offline auch, aber ich wollte halt gewisse Sachen gibt es dann wieder nur auf Webseite. Und die wollte ich verfügbar machen. Und dann habe ich gedacht, ja, und wie geht das und so? Und da habe ich jetzt was super Leibendes entdeckt. Den Namen habe ich jetzt prompt vergessen. Projekt aus der französischen Schweiz. Und das macht Webseiten offline verfügbar. Du die praktisch ganz arg zusammenkomprimieren. Du hast dann so eine Art riesiges ZIP-File.
Mhm.
Und dann kannst du das doppelklicken. Dann gibt es so eine Art ZIP-File-Reader. Das ist ein, also Open Source natürlich, kannst du installieren. Und der schaut da die dann an.
Und der kann ganze Webseiten mit Unterseiten speichern.
Ja. Das ist also du kannst selber sagen, was drinnen sein soll. Es gibt anscheinend ein Skript, wo du sagst, bitte. Und der hat mal gesagt, ja, wir haben einen File, der ist halt so und so viel Gigabyte groß, das ist die komplette englischsprachige Wikipedia. Und wir haben einen File, der ist so und so viel Gigabyte groß, das ist die komplette deutschsprachige Wikipedia. Ne?
Super.
Ohne, dass du jetzt einen Media-Server nachbaust, sondern du lässt das einfach laufen und hast dann einen riesigen File. Und da habe ich mir gedacht, ja, das ist dann genau das, was ich will, weil dann könnte ich alle Seiten, die irgendwie für mich jetzt als Programmierer interessant
offline
sind, oder tue ich das sozusagen offline verfügbar machen, eh mit dem Snapshot, was eh viel gescheiter ist als in Wirklichkeit, wo die dann ab und zu nicht mehr stimmen oder die URL nicht mehr stimmt oder so. Ne? Und dann hätte ich das sozusagen. Und die Situation ist ja die, zumindest in Österreich, es gibt schon Internet, aber wenn du jetzt wirklich in einen EDV-Saal gehst, das ist dann schon ein Glücksspiel, dass jetzt alle gleichzeitig ins Internet können, oder wenn du den Leuten zu Hause einen Stick mitgibst, dann kann der sicher nicht ins Internet, weil zu Hause hat er gar kein Internet oder dieses Kabel ist zu lang oder das ist irgendwie so ein... Du musst das
quasi offline machen, ja.
Ja, und der Stick, das wäre ideal. Ne? Und jetzt brauchen wir nur noch so ein Skript, da haben wir dann philosophiert, kann man ein Skript machen, das sozusagen schaut, komme ich ins echte Internet, kriege ich dort die Seite und wenn nicht, starte ich sie offline. Also das wäre dann das Beste.
Das Beste, ne? Ja, genau.
Und allein, dass ich sozusagen den kennengelernt habe, weil der war, den habe ich von anderen Linux-Tagen nicht kannt. Ne? Der war halt aus der Schweiz und Dornbirn war für ihn nah genug. Und dass ich dann, weil das auch halt sozusagen intim genug war, auch lang Zeit gehabt habe, mit dem zu reden, das war für mich die Reise wert.
Kann ich auch gut verstehen. Also muss man unbedingt dann den Namen des Programmes verraten. Ja,
tut mir leid, ich habe ihn jetzt nicht mehr im Kopf, aber einfach auf der Linux.de Dornbirn
Homepage nachschauen.
Ich habe Fotos gemacht, auf den Shownotes werde ich es auch verlinken.
Ja, ich habe mich mit dieser Thematik auch rumgeschlagen und es gibt weil ich einen Arbeitskontext damit arbeiten musste für Windows, nicht sehr einladende Programme, die eine ähnliche Funktionalität bereitstellen. Und ganz konkretes Problem, wo man das gut zur Anwendung bringen kann, beispielsweise, wenn man im geschäftlichen Kontext seine Dokumentation, die firmeninterne auf einem Wiki zum Beispiel dokumentiert, und da stehen alle wichtigen technischen Daten über Server drinnen oder so, dann sollte man sich überlegen, was passiert, wenn der Server, wo das Wiki drauf ist, ausfällt.
Ja,
weil dann hat man nicht mehr Zugriff zu diesen Daten. Achso,
und dann kannst du immer noch sagen, ja, da haben wir den offline verfügbaren.
Und das sollte man zumindest von Zeit zu Zeit, am besten wöchentlich, da ein Backup machen und dass man darauf dann offline zugreifen kann, weil das kann einem retten.
Genau. Ja, klar.
Also das ist, ich hätte schon da einen 1A-Anwendungsfall.
Ja, vielleicht können wir eh zu zweit was machen.
Sehr gut.
Ja, und sonst sehr großes Lob bitte an den Reimer, Linux und sein Team von den Linux Day Dornbirn Organisatoren, weil die waren sehr tüchtig im Sponsorenauftreiben.
Okay.
Und es wurde, also sozusagen, wir waren zu zweit dort, es wurden einem die Reise gezahlt.
Wow.
Und uns, soweit, wenn ich das jetzt richtig kapiert habe, es hat geheißen, einer kriegt auch das Hotel gezahlt und in der Früh hat es dann geheißen, nein, ihr Hotel ist auch gezahlt. Also Hotel ist auch gezahlt worden. Das ist einfach sehr cool, weil es dadurch am Abend keinen Stress hat.
Natürlich.
Und am Abend gab es in einem schönen Restaurant in Dornbirn ein Käsespätzli essen.
Oh, Käsespätzli.
Mm. Und das wurde auch gezahlt. Also von wegen, man kann mit Linux kein Geld verdienen.
Ja, die Vorarlberger Käsespätzle, kann man quasi sagen, weltberühmt.
Ja.
Haben sie gut geschmeckt?
Ja, ich bin normalerweise absolut nicht so der Käsespätzle-Typ, aber das war ganz gut.
Hat eine Würze gehabt, also das ist Zwiebeln ja oft der Unterschied. Drauf, ja, genau, so die gerösteten Zwiebeln ist klassisch und man verwendet dann gerne oft unterscheiden sich natürlich die Familienrezepturen, aber oft ist natürlich der berühmte Vorarlberger Bergkäse und der Vorarlberger Reeskäse auch noch zu einem gewissen Anteil drinnen und die machen eben diese Würze, das ist nicht nur cremig ist,
sondern auch allerdings. Also ich auch auf dem Markt. Kann dir nur empfehlen und auch sonst auch allen anderen Hörern, also irgendwie Dornbirn, sicher eine Reise wert, nächsten Linux Day Dornbirn. Ich muss auch dazu sagen, war jetzt nicht mein Kritikpunkt, aber ein paar haben mal gesagt, dass die Vorträge jetzt in Graz für sie interessanter waren. Also das hängt auch von Jahr zu Jahr ab, welche Vortragende halt kommen. Und, aber man kann sich das ja im Vorfeld anschauen.
Okay.
Aber ich kann sagen, einfach, es war auch ohne Vorträge für mich total interessant
gewesen. Ja, das ist ein Überblick, kannst du vergleichen.
Ja.
Hat gefallen, ein super Dornbirn.
Kleines Ding noch, es war zum Beispiel eine Tonkünstlerin da, die hat mich animiert, so einen kleinen Tux aus Ton zu formen.
Schön.
Ja. Und,
hast du den mit nach Hause genommen?
Nein, also er war mir dann ein bisschen zu hässlich. Und was war noch? Sie haben so einen Bereich gehabt, wo du essen konntest. Also da waren so Tische, es war ein bisschen abgetrennt. Mhm. Und da war ein Tisch mit zwei Damen und die haben einfach einen Haufen Puzzlespiele gehabt und da hast du deine Kinder sozusagen deponieren können, wenn du
also
kannst dann in Ruhe auf die Vorträge
gehen.
Ja, einfach super sozusagen gemacht. Ne?
Jo, was haben wir denn noch? The Bridge. Ich habe eigentlich nur noch Sachen, die ich gesehen oder gespielt habe, glaube ich.
Und du mal, weil ich habe noch ein ganzes Buch zum Erzählen.
Das wird
und
noch
es kommt noch nachher noch eine halbe Stunde.
Ja, genau. Dann mache ich ganz schnell nur das Spiel zwischenstreuen, was ich gespielt habe. Ich habe einerseits, davon habe ich schon erzählt, Olli sehr viel gespielt. Das war ein Skateboard-Runner.
Ja, hast du erzählt. Genau. Ja, der dir gefallen hat eigentlich.
Ja, der hat mir gefallen. Anscheinend bin ich zurzeit anfällig auf einfache Spielkonzepte.
Okay.
Und du kannst dich da sicher vielleicht aus. Ich bin auf ein uraltes Genre reingekippt. Anscheinend hat das Tradition oder zumindest PC-Spielern. Ich habe mir einen Brückenbausimulator beim
Humble Bundle. Bridge Construction Set. Das ist ganz lieb.
Ja. Bridge Construction Playground, glaube ich, heißt das.
Wo du so eine Brücke baust und dann fährt so ein Zug rum und du schaust, ob die Brücke hält. Man, ist das geil.
Aber wirklich? Also ich war überrascht. Also ich habe dieses Spiel nicht absichtlich jetzt irgendwie gekauft oder so.
Das war im Humble Bundle drinnen.
Und ich probiere die halt ja hin und wieder mal aus. und beginne mit dem ersten Level und habe dann, glaube ich, übers Wochenende, ich glaube, 8-Stunden-Tage teilweise hintergelegt, wo ich nur diese Brücken gebaut habe.
Ja, also das wirklich, hat mich fasziniert.
Das hat mich fasziniert. Ja.
Und ich schaue mal. Da kosten ja die Materialien dann unterschiedlich viel und so.
Man muss schon so taktisch denken. Es ist einfach und dann doch komplex. Du kannst verschiedene Bauteile wählen, verschiedene Baustoffe. Das ist Holz, das ist am billigsten, das bricht aber auch am leichtesten. Du hast Stahl, du hast Stein, das ist ganz teuer. Und du hast Seile, die du verbinden kannst. Genau, das ist eigentlich so das Set, mit denen mit dem du arbeiten kannst. Du musst halt schauen, mit durch stabile Verbindungen. Oft bietet sich bei Holz das Dreieck an, das halt besonders stabil ist. Und es gibt dann zu jedem Level verschiedene Karten. Und
das sind so Stützpfeiler und Materialien schon ein bisschen vorgegeben.
Richtig, und du hast gewisse Ziele zu erreichen. Bau die Brücke unter einem Budget von 12.000. Benutze nur Holz zur
Konstruktion. Aber du hast keinen Zeitstress, du kannst überlegen
du kannst probieren. Lange überlegen und so. Und ein Ziel, was auch immer besonders besonders interessant ist, ist Budgetziel. Das heißt, du darfst eine gewisse Summe nicht übertreten. Plus, du musst eine gewisse Stabilität der Brücke garantieren. Das wird so visualisiert, du kannst immer zwischen Construction Mode und Anzeige Mode hin und her schalten. Dann sagst du entweder Autos oder die schweren LKWs, also wirklich Belastung rüberschicken. Und wenn du eine besonders schwache Stelle hast, dann verfärbt sich die rot. Wenn
dann merkst du schon, da dehnt sich's jetzt.
Und manchmal kracht es ja auch bei diesen Projekten wahnsinnig gut zusammen. Also ich war fasziniert und ich habe mir auch, die weiterführende, das werde ich ja später noch erzählen, ich habe mir The Bridge angeschaut, eine Fernsehserie.
Okay.
Und da kommt ja eine existierende Brücke vor, die Schweden mit Dänemark verbindet.
Ja.
Die Omutsen. Ich habe es noch irgendwo im Pocket. Schau mal, habe ich da ein Pocket noch offen? Ja, habe ich. Und wie heißt denn diese Brücke? Interstellar heißt sie sicher nicht.
Interstellar müssen wir auch noch.
Es ist die Oresundbrücke.
Ja.
Genau. Und die habe ich mir dann angeschaut. Dann habe ich sofort die Conduction. Und sie haben auch diese Dreieckkonstruktionen in der Mitte, Pfeiler mit Seilen und so. Ja. Alle, ach, sie sind ja viel zu teuer, das will ich alles durch Holz ersetzen. Liebe Dänen, liebe Schweden. Ich kann Gregor,
macht euch das.
Ich mache euch das viel billiger.
Sehr gut. Also etwas, du hast Faszinierendes.
Ja, also ich kann es nur
empfehlen. Und wie ist der neugierige WG-Besucherfaktor? Also bildet sich dann so eine Gruppe um dich herum?
Das Witzige ist, mein Tablet kann man ja so auf den Tisch stellen mit dem Ständer und so und so in einer geklickten Falten. Und wie ich es für mich hingespielt habe, hat sich dann immer so ein, zwei Besucher dazu gestellt und die haben dann auch angefangen zu bauen.
Geil, ja.
Und das, ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit
dem Lego-Matador-Faktor.
Es hat was, ich glaube, Computer oder Nerds generell sind davon angesprochen, weil du hast auch ein bisschen so dieses, bist ja eigentlich im Technischen auch ein Brückenbauer und du machst eine Lösung und die passt und mehr musst sie nicht erreichen, aber möchtest doch möglichst perfekt.
Du hast ein sehr klares System mit Regeln.
Und es stärkt doch richtig. Ja. Du hast auch diesen Sinn für Symmetrie, du willst es gerne symmetrisch bauen. Wenn das Budget aber nicht passt, dann beginnst du auch wilde Wucherungen von Holzkonstruktionen. Die schauen furchtbar hässlich aus, aber halten manchmal erstaunlicherweise. Also ich mag das und du kommst auch auf gewisse Design-Pattern raus. Also ich habe an einem Level beispielsweise zwei Tage lang gespielt und bin dann immer wieder in Kreisen drauf gekommen. Ach, die Lösung hatte ich ja schon mal. Das hat aber deswegen nicht funktioniert. Wenn ich da von der Seite rambaue, und dann
aber du warst bekommt auf
Design
du warst voll, unterhalten und das ist sehr gut. Also, was will man mehr?
Ja, was will man mehr? Es hat mich königlich.
Boys and their Toys, ne?
Ja. Construction. Ja. Ja, das war's als Zwischeneinwurf. Jetzt habe ich eh nur noch Gesehenes.
Na, coole Sache, dann schließe ich jetzt ab. Alles andere kann ich noch nächste Woche erzählen, die kleineren Tech-Sachen, aber ich möchte jetzt unbedingt schon beginnen, ich werde wahrscheinlich nächste Woche nochmal davon erzählen, von Command and Control, von Eric also Schlosser.
Hast du weitergelesen jetzt?
Ja, habe ich jetzt fertig gelesen. Ja.
Ah, fertig schon?
Fertig, ja, bin schon beim nächsten Buch. Muss sagen, ist auch sehr schön, wirklich Bücher lesen, ist auch auf Papier. Und gerade dieses Buch, ich bin sonst ein großer Fan von meinem Kobo E-Book-Reader und so, aber gerade bei dem Command and Control von Eric Schlosser muss ich sagen, normal mache ich mich sehr lustig, wenn dann Leute sagen, ja, E-Book-Räder, naja, ich brauche schon das Haptische und das hat man. Da denke ich mir, und wir fahren auch alle mit der Pferdekutsche herum, weil aber nein, und da.
Ich habe auch den Spruch letztens gehört, wie ich gesagt habe, ich lese schon Bücher. Du liest doch schon lange keine Bücher mehr, du liest doch nur noch E-Books. Aber ja, Text ist Text. Ich meine, hat man vor dem Buchdruck auch keine Texte gelesen oder
rezipiert?
Also, das ist also ein eigenes Gesprächsfeld, ja.
Aber es war jetzt zum ersten Mal so, weil das Buch so gut ist, dass ich zum ersten Mal gedacht habe, das ist jetzt, und normal hasse ich Leute, die das machen, das ist ein Buch, wo ich jetzt spontan gern lauter Post-its hätte und mir auf jede zweite Seite so ein Post-it pick und mit so einer Bemerkung, damit ich das dann später wieder finde, weil das ist so zitatwürdig und da könnte ich auch natürlich, also richtig so ein Buch, mit dem man gern arbeitet, weil es halt extrem voll ist mit Info. Ja. Natürlich mit einer gescheiten Software kannst du es wahrscheinlich auch beschlagworten, wahrscheinlich sogar besser, aber.
Aber ja. Da gibt es noch Nachholbedarf, aber daran arbeitet man, möchte
ich nur sagen. Ja, ich habe es dann im Endeffekt, es sind jetzt lauter Eselsohren drin, die ich eh nicht mehr finde. Ich werde es einfach ein zweites Mal durchlesen und dann halt ein paar Sachen vielleicht rausschreiben oder rauszitieren. Ja, und worum geht's? Also es hat so einen schönen komikförmigen Einband, wo man so einen großen Finger, der auf so einen roten Knopf drückt. Und es geht um sozusagen Unfälle in der Atomwaffenindustrie. Und ich kann jetzt das Fazit des Buches sagen. Also das Fazit ist, dass wir uns noch auf dem Planeten befinden, ist ein sehr großes Wunder. Da zitiert er dann einige amerikanische Generäle, also ich glaube mehr an göttliche Fügungen als und dass das die ganze Atomindustrie von Haus aus sozusagen, also die Waffenindustrie von Haus auf extremst unsicher ist und wir sozusagen alle auf eine Katastrophe warten, die eintreten wird durch also irgendeinen Unfall und ja. Und hat dann gewaltige halt politische und auch technische Folgen. Mhm. Und das praktisch bis zum Gorbatschow, also Fall der Berliner Mauer, wo sich dann ein bisschen ein Tauwetter war zwischen Ost und West und zumindest einmal die Zielkoordinaten für die Atomraketen standardmäßig sind jetzt, glaube ich, auf irgendeiner Stelle im Pazifik oder im Atlantik gerichtet. Das heißt, wenn jetzt aus Versehen eine losgeht, legt sie nicht gleich die gegnerische Hauptstadt lahm und es kommt automatisch der Gegenschlag.
Genau, ja.
Und sonst, ich habe mir auch gleich motiviert, dass das Buch noch einmal angeschaut, Dr. Strangelove oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Mhm. Das ist ein alter Schwarz-Weiß-Film.
Großartig von Stanley
Kubrick ja,
mit Peter Sellers in 21, gefühlten 21 Rollen.
Ja. Und was ich nicht gewusst habe, der Film ist eine Parodie auf einen anderen Film, der sich aber auch dieses ernste Thema von einem Madman ausgelösten Atomkrieg zum Thema gemacht und der heißt, glaube ich, Failsafe. Also den muss ich jetzt nochmal nachrecherchieren, ob ich den finde,
damit
ich
überhaupt nicht kapiere,
auf was der Peter Sellers Film anspielt. Ja.
Habe ich auch nicht gewusst, muss ich sagen.
Ja. Und gigantisch, ja. Und ja, also dieses ganze Atomwaffen, also es geht darum um die sogenannte SAC, also das war das Strategic Air Command und die hatten die das waren so Bomberpiloten im Zweiten Weltkrieg, die dann halt Karriere gemacht haben und die das haben die unter dem Eisenhower noch und die haben also diesen ersten Atomkrieg mit den Russen sozusagen geplant und waren auch die Hauptausführenden und haben sozusagen Bomberflotten gehabt und die Bomber, das waren die B-52-Bomber, diese riesigen, sollten sozusagen die Atombomben dann nach Russland fliegen, dort alles in die Luft jagen und dann theoretisch irgendwann noch nicht zerstörten Ausweichflughafen finden, wo sie dann noch landen oder sonst halt mit dem Fallschirm abspringen, falls sie überhaupt noch einen unverseuchten Fleck Erde finden. Also es waren praktisch Selbstmordmissionen.
Ja.
Und ja, und da hat man dann auch gewusst, dass so, also die Air Force hat da ja Berechnungen geführt, dass mit so und so einer Wahrscheinlichkeit gibt es halt einen Unfall, wo so ein Bomber mal anfängt zu brennen oder abzustürzen. Mhm. Und hat es auch regelmäßig gegeben. Und das Schlimme ist halt, die haben immer scharfe Atomwaffen an Bord gehabt. Und das ist auch mehrmals passiert, dass einer dann kaputt gegangen ist und die Atombomben dann halt irgendwo hingefallen sind. Und dann haben sie gesagt, ja, es ist eh nie was passiert. Also es hat nie einen Atompilz gegeben, also eine Explosion. Aber es ist durchaus Plutonium ausgetreten. Und die haben dann halt eine gewisse Gegend verseucht. Und zum Teil wurden die dann mit sehr aufwendigen Suchteams dann gefunden und mir standardmäßig immer die Öffentlichkeit angelogen. Und
kann auch nicht gesund sein für Suchteam.
Nein, also das waren ja Wehrpflichtige. Also alles, also voll arg. Und dann dass die Rahmenhandlung des Buches, die aber sehr verlässt und am Schluss dann gar nicht mehr durchzieht, ist die Explosion einer Titan-2-Rakete, das war eine der ersten Interkontinentalraketen, in einem Missile-Silo in, dass ich jetzt richtig sage, nicht Mississippi, sondern dort, wo der Gouverneur Clinton Gouverneur war, dieser Bundesstaat.
Ja,
also so ein Süd-Arkansas.
Okay.
Also ganz ländliche Gegend.
Arkansas,
ja.
Ja, genau.
So, und in den 60er Jahren oder 70er Jahren oder 80er, also relativ, also im Kalten Krieg halt. Mhm. Und da beschreibt er also ganz genau, also ein bisschen von jedem, der dann stirbt oder verletzt wird, wie viele Witwen der hinterlassen hat und Kinder und so. Also hat sehr, sehr viel recherchiert, ja. Und das ist sozusagen die Human Interest Story, also welcher Feuerwehrmann da was versucht und dann Schraubenschlüssel verloren hat und warum und dann fängt es an nach diesem, also diese Raketen waren extreme Monster, allein schon beim Betanken war alles lebensgefährlich, weil praktisch alles, was da drin war, war giftig und lebensgefährlich.
Ja, also und, allein das Gerät an sich.
Okay, ja, ja, okay. Und da eigene Teams, die das ständig, dass der Fuel da nicht liegt und ja. Und dann geht es halt im Zuge dessen, das ist auch für Nerds jetzt, also für Computer-Nerds sehr interessant, um die ganze Command- und Kontrollstruktur, die halt aufgebohrt wurde. Ich glaube, ich habe das in einem der letzten Podcasts schon gesagt, dass diesen großen Warum, was man sieht in dem Dr. Strangelove, also sieht man so Lichtern, die sich auf die Sowjetunion zubewegen und dass die sozusagen in Echtzeit wissen wollten, wo ist welcher Bomber, dass das eben jahrzehntelang nicht funktioniert hat. Und dann beschreibt er so Sachen, dass die Navy hat zum Beispiel versucht, da gab es ein Schiff, das wurde von den Israelis versenkt, Amerikaner. Schiff, weil es zu nah nach Israel gefahren ist bei irgendeinem Sechstagekrieg oder
ja,
so,
die
Liberty. Und die haben es durchaus gewusst, dass das da nicht hinfahren soll und haben auch versucht, von Amerika das anzufunken, aber es war halt damals technisch nicht möglich, in einer vernünftigen Zeit eine Verbindung zu bekommen zu einem Schiff, ja. Weil einfach die ganze Kommando- und Kontrollstruktur noch vom Zweiten Weltkrieg war.
Das wird dann im Kontext von Atomkrieg natürlich höllisch, wenn solche Kommunikationswege nicht funktionieren.
Und da sind es dann halt auch immer wieder draufgekommen, ja, das ist schwierig und es wurde dann aber erst unterm Reagan, mit diesem, der halt so Rüstung gepusht hat mit Star Wars, wurde dann auch wirklich massiv Geld in diese Command- und Kontrollstruktur reingesteckt, die dann im Endeffekt dazu geführt hat, dass das Internet entstanden ist als unbeabsichtigtes Abfallprodukt. Aber man wollte dann sozusagen eine dezentrale, ausfallsichere Kommunikation und nicht diese Top-Down, Kommunikation, weil sowas immer Angst
gehabt haben. Heißt, du hast im Endeffekt dann auch einen Punkt auf Fälscher. Also
ja, und das war diese Enthauptungsschlag-Ideologie, wer schickt schneller seine Atomwaffen drüber und macht die obersten Dinger kaputt und ja, und ganz arg. Und ich erzähle jetzt ein bisschen durcheinander und nur so, was mich halt fasziniert hat, in Dr. Strangelove gibt es zum Beispiel eine extrem gute Szene, wo der russische Botschafter, also da fliegen die Bomber da zur Sowjetunion und die Amis können die nicht mehr zurückholen und dann sagt der russische Botschafter, ja, wir haben das Doomsday Device, das ist so eine automatisiert auslösbare Atombombe, die ganze Welt dann in einen Nuklearnebel hüllen wird und alles Leben auf 100 Jahre töten wird. Und der wird automatisch ausgelöst, wenn die Sowjetunion angegriffen wird. Mhm. Ne? Und das haben wir gemacht, damit uns niemand angreift. Und dann sagt der Wissenschaftler, dieser Verrückte, sagt dann, aber what's the point of having a doomsday device if you don't say? Das war natürlich geheim gehalten. Auch, ja. Ja, genau. Und jetzt kommt's, ja, das war in dem Film. Das gibt's aber echt.
Morg.
Und die Russen haben sowas wirklich gehabt, ja, und haben es auch niemandem erzählt. Also die ganze Abschreckungswirkung war dann wieder geheim. Da
hat die Satire eigentlich die Realität tatsächlich.
Alles extremst ärger, als du es dir nur vorstellst. Ja. Und man greift sich wirklich mehrmals am Kopf. Und es ist auch ein Muster praktisch, alle Präsidenten, die er beschreibt, die sozusagen dann diese Atomgewalt kriegen. Also gibt es auch immer, wer hat die Macht und da darf sozusagen ein Zivilisten die ultimative höchste Autorität sein, die einen Atomkrieg auslösen, oder dürfen das Computer machen wegen dieser geringen Vorwandzeit? Also darf sich der Atomkrieg automatisch auslösen, also dieses Problem, oder dürfen das die Militärs, und wenn ja, wie ist das kontrolliert, dass sie es nicht tun? Und so ein Faden verloren ein bisschen.
Das Doomsday-Device, was alles passiert ist und die verschiedenen Präsidenten.
Ja, und das kommt sehr interessant vor. Alle Präsidenten, die sozusagen im Wahlkampf da so sagen, ja, wir haben eine Raketenlücke und die Kommis überholen uns mit der Rüstung und so. Und der Amtsinhaber sagt dann eher, na, das ist gar nicht so schlimm, kann das aber auch nicht ganz zugeben. Also auch so, und belügt dann eher die eigene Wahlöffentlichkeit, als dass er die Sowjets belügt. Also ganz, ganz komische Geschichten. Mhm. Und kaum sind dann die Neuen an der Macht, also Kennedy oder wer halt immer dann gefallen ist, sind es dann wirklich sogar Reagan, ja? Wenn ihnen dann einmal dann so vorgeführt wird bei seinem Manöver, wie schnell Amerika praktisch eine nukleare Wüste ist, dass sie dann plötzlich so einen Klick macht und sie dann zumindest verbal plötzlich für Abrüstung sind.
Und also auch das wenn hat dann durchaus dann auch Klick gemacht.
Bei den einzelnen zivilen Dings. Und natürlich hat, was sie aber dann nicht im Griff haben, ist die Inerta von diesem militärisch-industriellen Komplex, der einfach weiterhin Bomben baut und so. Ja, und sonst, das zweite Thema ist halt das Failsafe, also wie sicher sind jetzt Atomwaffen? Und da wurde halt auch geforscht von verschiedenen konkurrierenden Waffenherstellungslabors, die dann auch gegeneinander natürlich ihre Kriege, also ihre Konkurrenzsachen auch geforscht haben. Und da sind sie halt draufgekommen, dass diese ganzen Sachen nicht sehr unfallsicher sind. Die ganzen Atombomben wurden direkt neben den Startbahnen von den Bombern gelagert und die Bomber sind ab und zu Feuer gefangen und das ist alles nicht so gut.
Alles was irgendwie,
ja. Und dann sind sie draufgekommen, ja, es könnte eigentlich ein Schrapnell oder ein Feuer oder ein Streifschuss oder auch nur eine alternde Batterie so eine Atombombe auslösen. Und dann gibt es wieder es gab Boden-Luft-Raketen mit Atomsprengköpfen, ja, und die waren automatisch schon vorgeschärft, also die hast du nur noch abfeuern müssen, da war kein Code mehr und ja, dann haben sie bei diesen Titan-Raketen, dann hat einer, der wurde dann auch Chef dieser Atomwaffensicherheitskommission und hat dann jahrelang bürokratisch gekämpft für einfachste Sicherheitsmaßnahmen, zum Beispiel, dass ein Code eingegeben werden muss, bevor man so eine Atomwaffe per Rakete hochschickt. Und nach Jahrzehnten haben sie das dann endlich zähneknirschend gemacht und der Code war in allen Raketensilos gleich und er war immer 0000. Und es war auch ein Szenario, wo sozusagen NORAD, glaube ich, schon, also dieses Computersystem gesagt hat, es kommt ein Angriff und der war auch genau wegen seinem Chip, der kaputt gegangen ist, also ein Testsignal falschgestellt ist. Also lauter haarsträubende Sachen.
Also man kann, so im Nachhinein hat man noch guten Schauen.
Man denkt sich, ja, und es ist ja jetzt auch noch nicht ganz vorbei, es ist jetzt nur wirklich etwas, nicht mehr ganz so schlimm wie damals. Mhm. Und eine Sache, die mich sehr fasziniert war, war eben dieses Konzept der Bomber ständig in die Luft, also es waren ständig Bomber in der Luft, die betankt wurden, damit sie dann halt gleich dort hinfliegen können. Und sie haben in Thule in Grönland eine Basis gehabt, die Amis, und da haben sie Angst gehabt, dass die halt beim Erstschlag sofort weg ist. Deshalb hat ein Bomber ständig nur um Thule herumfliegen müssen und schauen, ob Thule noch existiert.
24/7.
Ja, 24/7, aber hat auch scharfe Atomwaffen gehabt an Bord. Und der ist natürlich dann prompt einmal abgestürzt und hat Atomwaffen dann in Grönland verstreut. Und lauter so Sachen halt. Ja.
Also wirklich ein... Stehen einem die Haare zu Berge.
Und was mir, also was ich rausgenommen habe, ist so, das schreibt an einer Stelle, also Nuclear Weapons are the contrary of open source. Sondern sie sind, da gibt es sogar etwas born secret. Also wenn da jetzt was Neues entwickelt wird, ist es automatisch sofort unter höchster Geheimhaltungsstufe und das hindert natürlich auch irgendwie eine vernünftige technische Diskussion, wie man das verbessern könnte oder sicherer machen. Ja, genau. Du weißt ja nicht einmal, dass es das gibt, weil sobald da was entwickelt wird, ist es automatisch sicher und das dürfte jetzt auch immer noch so sein. Mhm. Also grauslichst.
Ja.
Aber super gut zum Lesen und also eine vielleicht in Stellen zu, auch so eine extreme Empfehlung und speziell, wenn man sich diese alten Filme anschaut oder wie wir im 80er noch groß waren.
Film, worauf
Dr. Ja, also Strange das ist einer, aber sonst einfach Dr. Strangelove anschauen, der ist grauslich genug, obwohl er als Satire gedacht war.
Ja, der ist auf jeden Fall, nimmt einen schon her. Ich meine, man lacht schon zwischendurch, aber es ist ein sehr bitteres Lachen.
Und wenn man dann erst liest in dem Buch, das ist ja alles, die Satire wurde bei Weitem von der Realität überholt. Ne? Mhm. Also Command and Control von Eric Schlosser, sehr, sehr, sehr empfehlenswert.
Empfehlung. Na gut, was kann ich noch berichten? Nächste Woche könnte ich ja eigentlich, aber das ist mir für die Woche noch zu anstrengend. Ich war auch im Theater eigentlich, aber das...
Machen wir es nächste Woche.
Das machen wir
nächste
Woche.
Kleine Spiele und so.
Ja genau, dann mache ich meine letzten drei Filme auf die Schnelle durch. Also einen Film, das ist schnell abgehandelt, Interstellar, der Christopher Nolan Film, den du letzte Woche besprochen hast.
Und also was Hörer war das, können das Gregor-Verdikt?
Der beste Science-Fiction-Film seit Moon, den wir, der geneigte Hörer kann da in einer unserer ganz frühen Folgen nachhören, wie ich über Moon spreche und mehr gibt es darüber nicht zu sagen. Es ist nicht zu 100% mein Science-Fiction-Film,
Interstellar,
weil mir die Gefühlskomponente dann doch auch ein bisschen zu sehr durchkommt.
Das war dir zu tränendrüsig oder zu gefühlsdüselig?
Ja, an gewissen Stellen. Aber es wird davon überwogen, dass einfach die Darstellung, die im Raum, die ganze Story an sich und die schauspielerische Leistung von McConaughey. Also,
dir hat es gefallen.
Mir hat es gefallen.
Nimmt sich selber ernst
dafür. Ne? Ja, das ist echt gute Science Fiction. Ich bin immer schon dankbar, wenn Science Fiction nicht immer nur versucht, einen jetzigen Actionfilm
in die Zukunft
so ganz zu forcieren oder irgendwelche außerirdischen
Dinge
zu auslöschen, versuche ich bitte nicht mehr. Aber der Film bringt was. Der bringt echt was, sich anzusehen. Und unbedingt auch im Kino, weil ich glaube, die Epik, die geht dann im kleinen Schirm vielleicht ein bisschen verloren. So ist das echt.
Man muss ja lobenswerterweise sagen, kein 3D-Film.
Kein 3D.
Was sehr angenehm ist.
Ja. Und ich glaube auch bei Purpose oder so.
Ich
weiß noch nicht. Ich habe einen ganz seltsamen Satz in der Wikipedia dazu gelesen auch. Es konnte nur in ausgewählten Kinos prämieren, die auch einen analogen Projektor haben.
Aber warum ist er analog? Warum
das nicht digital? Ja, das ist nämlich wirklich, ist das vielleicht eine Kopierschutzmaßnahme, damit das nicht geleakt wird digital vorher? Ich weiß es nicht. Aber mir ist es auch aufgefallen. Ja. Ich weiß es
aber
nicht.
Aber vom Film müsste jetzt kein, vom Seherlebnis müsste jetzt keinen Unterschied machen. Ne?
Aber es war halt für eine Einschränkung bei den Verhandlungen. Na gut, hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Das, was ich auch nur kurz erzählen werde, ist die Serie Oz, weil ich habe ja
OZ oder
ich habe meinen Gefängniszyklus angefangen mit Orange is the New Black und Oz ist das Pendant in der Männerwelt. Es geht um ein Männergefängnis, ein Hochsicherheitsgefängnis.
Das ist auch wirklich die Leute sind brutal zueinander.
Ja, definitiv.
Okay.
Ich habe davon eh schon berichtet. Das ist sehr grausam. Du hast unentwegt, habe ich Schmerzen und mein Wohnungskollege hat mich schon ausgelacht, weil ich immer schon so, zuerst stöhnen sie im Film und dann stöhne ich. Und
Okay. Ja, warum schaust du das dann?
Ja, naja, ich komme ja damit dann im Generellen gut zurecht. Mich hat es interessiert, weil es gehandelt wird auch als eine der ersten modernen Serien, die so im Fahrwasser von Sopranos, eigentlich noch Proto-Sopranos, ein neues Art des Erzählens eingeführt haben. Und das machen sie eigentlich an gewissen Stellen, kann man da Parallelen auch zum jetzigen Orange is the New Black erkennen, weil sie erzählen natürlich auch die Schicksale außerhalb des Gefängnisses der einzelnen Gefangenen. Und immer wenn ein Gefangener frisch reinkommt, das ist ja eigentlich fast wie in einer Kampfarena dann, dann gibt es einen, es gibt einen Metaerzähler, der auch Insasse ist in diesem Gefängnis und der sagt dann immer, wie viel Zeit hat er abzusitzen und wie viel Zeit hat er zur Bewährung, das heißt zur Anhörung der Bewährung. Und das ist immer ganz wichtig, weil er weiß, wenn jemand lange einsitzt und keine Chance hat auf Bewährung, der wird wahrscheinlich oder ist oftmals jemand, der nichts mehr zu verlieren hat, potenziell gefährlich. Ja? Mhm. Und es geht im Speziellen in Oz über ein Projekt, Emerald City nennt sich das, und das ist ein eigener Trakt, wo es ein offenerer Vollzug durchgeführt werden. Das heißt, man versucht, obwohl das wirklich alles Schwerverbrecher sind, die Leute an Arbeiten und konstruktive Lebensführung heranzuführen und das zu managen. Aber das funktioniert halt eher schlecht. Also was man sagen kann, ich habe 6 Staffeln davon angeschaut. Das heißt, man kann sagen, sie hat mich unterhalten, das Jahr.
Sonst hätte ich es nicht geschaut.
Was man im Negativen sagen kann, es ist, was ich bei Orange is the New Black auch als Sorge hatte, es ist wirklich extrem seifenopernartig. Das heißt, es kommen sehr viele Leute, man hat das Gefühl, die kommen gar nicht wirklich raus, weil kaum ist jemand draußen.
Dann ist er schon wieder drin?
Intrigiert jemand im Gefängnis drinnen, dass damit er wieder zurückkommt. Das heißt, es gibt eigentlich keinen drinnen. Ja? Oder wenn jemand weiß, morgen hat er Anhörung für die, dann tut man ihn halt irgendwie darstellen, dass er jemanden anderen umgebracht hat, da kommt eh nicht raus. Also es ist zu düster.
Was haben die Leute davon, dass der nicht drinnen bleibt?
Also ja, das sind dann auch Fäden, weißt du. Das ist dann ein bisschen wie GTA aufgebaut. Du hast natürlich die weiße Nazi-Fraktion, du hast die schwarzen, die schwarze Posse, du hast natürlich ein bisschen auch die Iren drinnen, kommen dann noch ein bisschen die Asiaten rein und
Du lebst da für deine Gang und das ist eine Logik
der Gangkriege. Ja, also diese Rassenproblematik ist ganz strikt drin. Und wenn man es positiv sieht, die Serie, dann kann man sagen, es ist in Ansätzen Systemkritik drinnen, aber bei Weitem nicht so. Und das Referenz in Sachen Crime und Drama ist noch immer The Wire, die es am nüchternsten erzählt.
Ja.
Und so nüchtern macht das leider nicht.
Spur Gesellschaftskritik eigentlich
auch. Ja, genau. Und die das bis auf die letzte Staffel kann man ein bisschen ausklammern, aber bei The Wire, da hat man auch das Gefühl, das bleibt irgendwie am Boden.
Ja.
Und hier ist es wirklich so, die drehen halt die Charaktere, weil sie sich entwickeln. Einmal ist er gut, fängt gut an, dann wird er wieder böse, dann ist er wieder gut und man kann sich auf nichts verlassen. Ja. Und es werden dann halt auch auf Erzählstrukturen, die man aus klassischen Seifenopern kennt. Zum Beispiel jemand, der die ganze Serie lieb ist, der beginnt dann Leute umzubringen. Dann kommt man drauf, er hat einen Gehirntumor. Der Gehirntumor wird entfernt, der ist wieder nett. Also das ist, da muss man sagen, das sind erzählerische... Es stimmt sogar, welchen war denn das? Everybody says I love you. So eine Auflösung. Aber ich meine, das war im komödiantischen Sinne. Also insofern kann man der Serie vorwerfen, sie ist vielleicht zu düster, zu effektheischer. Das kommt doch alles vor. Du hast den Riot drinnen, du hast Leute, die Tunnel graben drinnen, du hast wirklich das gesamte Feuerwerk, was man in Sachen Gefängnis abfeuern kann, wird abgefeuert. Es unterhält, aber es hat eigentlich über eine Unterhaltungsserie, also es wirkt billig einfach. Und das ist auch der Zeit geschuldet, aber auch den Geschichten, die erzählt werden. So viel zu Oz. Aber 6 Staffeln geschaut, ich meine, was soll ich sagen?
Tja, dann würde ich sagen, übergeben wir an das Interview.
Ja, schon. Ich habe noch eine Serie, hätte ich ja noch. Ja, das machen wir noch oder machen wir es nächste Mal. Ich habe es auch nicht fertig geschaut. Ich kann als Teaser vielleicht geben. Ich habe eine dänisch-schwedische Produktion gesehen, wo ein Lieblingsschauspieler von mir mitspielt, der Kim Bodnjak. Der hat, wie der Kim Reven, den, Wim Reven heißt er ja, der sehr erfolgreiche Filme wie Drive hat er geheißen, so ein quasi Kultfilm jetzt. Aber der hat ja in seiner früheren Vergangenheit in Dänemark, also einem Heimatland, Filme gedreht. Und da hat der Kim Bodnjak ja in diversen Filmen, nämlich Pusher Teil 1 bis 3 und Bleeder und wahrscheinlich, ich weiß nicht, vielleicht noch mehr Produktionen mitgespielt. Und dieser Kim Bodnjak ist ein exzellenter Schauspieler und allein deswegen mag ich die Serie, aber ich werde das nächste Mal mehr darüber erzählen. Okay. Es ist zu kalt.
Ich würde auch sagen, es gibt immer noch in dem Schokoladegeschäft, was wir letzte Folge angeteasert haben, Schokolade zum Abholen.
Na dann.
Und es gibt immer noch vom, das wird jetzt jede Woche erzählt, vom Hobbs den Steam Key für Westland 2 zum Abholen. Also,
get it,
wer uns nächstes Mal besuchen will, nächstes Mal schätze ich, sehen wir wieder in der Zypresse.
Ja, wahrscheinlich schon, aber es ist kalt. Oder ich weiß nicht, vielleicht ergibt sich das noch irgendwie. Vielleicht haben wir noch wieder einen Punktstand.
Sonst auf die Homepage schauen, wo auch immer man uns findet. Ja, es gibt immer noch was zu gewinnen bei uns. Ne? Ja, dann viel Spaß jetzt beim Interview mit dem Wiener Zetteldichter.
Auf Wiederhören. Viel Spaß. Bis dann.
Kein Problem. Okay, ja. 13.11.2014. Ich spreche mit Wiener Zetteldichter, Herrn
Helmut Seedaler.
Helmut Seedaler. Wie lange sind Sie schon Zetteldichter?
Naja, 40 Jahre. Also die ersten Texte waren in der Schule. Ne?
Okay.
Und da habe ich nicht gewusst, was mache ich damit. Dann haben wir
also Sie haben immer schon gern gedichtet sozusagen?
Naja, das waren eher so Anfänge, Schulzeit und in Deutsch war es okay, aber ich war eigentlich, entweder war ich sehr gut in den Fächern oder ganz mies. Ich habe dann eine Klasse wiederholt, weil ich nicht dort war. Da habe ich gehabt 1000 Fehlstunden in der 7. Und das war die Geburt meines Ichs. Da wurde ich. Und dann die Matura war halt okay, die zwei Jahre. Und dann habe ich gefragt, was mache ich mit den Texten? Wohin?
Also haben Sie schon als Schüler jetzt oder als Maturant
so viele Texte produziert? Ja, aber das war eher, jetzt nehme ich es nicht ernst, wie damals war. Ja. Damals mich schon, weil das waren die ersten Startversuche, die Geburtswehen.
Und waren damals schon so kleine Gedichte?
Nein, oder ich habe keine Ahnung gehabt, dass man auf Zetteln macht. Nämlich, ich fragte mich, wo kommen meine Texte her? Und wo kommen sie hin? Falsche Frage. Sie bleiben dort, wo sie herkommen. Meine Texte entstehen vor der Uni, vor der Schule, im Motivpark, Schottentor und da bleiben sie auch. Und das Ergebnis ist, es fingen zwei, da war eine Frau im Sackerl, die hat viel ausgewählt und nicht gepflückt, was ihr nicht gefällt, und sie wurde gepflückt, denen er schon gefällt. Das heißt, die Leute bestimmen selber, das will ich. Und der Beginn war aber nicht zum Pflücken, sondern mit der Tapetenleim ankleben.
Ja.
Damals,
das heißt, sie haben wild plakatiert sozusagen
ihre Kunst. War erwischt, aber ohne Folgen.
Und Sie haben da einfach auf bestehende Plakatflächen
die oder? Alten grauslichen Säulen beim alten Schotten da oben. Also übergeben tue ich nicht. Inzwischen ergänze ich manche Werbungen und schreibe hin, wozu noch Konsumirre und so, ja? Oder zu viele Autos zerstören, zu viele. Das muss ich tun. Und laut Gericht nicht verboten, das sage ich dann nachher, weil da war eine Verhandlung mit der Gewister, sagt der Richter, eigentlich schon mehr Leute hin, wenn es oben steht, als wenn es nicht oben steht. Und er sieht es keine Sachbeschädigung ein. War Freispruch, ne? Gut, egal.
Aber Sie waren sozusagen frisch maturiert, haben jetzt noch keinen Beruf gehabt,
schätze ich? Nein, und habe inzwischen auch keinen Beruf.
Ich blieb
ja.
Sie haben auf bestehende Plakatflächen drauf plakatiert, nicht auf Hauswände.
Am Rande oder wo so am Masten draußen zum Beispiel sowas hinbiegt. Also Nur, die waren nicht zum Pflücken.
Okay, ja.
In den ersten zwei Jahren war das nicht zum Pflücken. Ich habe es verteilt bei dem kleinen
Und wir reden da jetzt von den, schätze ich, 80er Jahren oder noch vor...
74,
also noch weit vor Internet und...
Schau, sehr weit.
Okay, ja.
Inzwischen habe ich viel Töchter, aber ich erkläre das Internet und es funktioniert. Okay, ja. Wurscht. Und die Reaktion war, die Leute wollten es overgeben und ich habe gedacht...
Also ihre Kunst war begehrt sozusagen.
Sonst ich habe schon gesehen, beim Tag bei Nachbar plakatieren, aber aufpasst, Kumpel jetzt.
Ja, und Sie glauben nicht, dass das einer war, der sich geärgert hat, dass der Mast verschmutzt war?
Nein, Döner, der gibt es immer. Also, aber es waren Studentinnen, also vor allem mehr Frauen als Männer, die wollten das sammeln. Und dann haben wir gedacht, verteilen tut es hinten, aber verteilen ist zu aufdringlich. Damals gab es so 7 auch Kaffeehäuser, der Z-Club sind sie dafür. Da konnte man hineingehen ohne Bang und hat verteilte Gedichte.
Ja.
Bekam man Abendessen gratis oder was zum Trinken, Gespräche mit allen möglichen Schichten der Bevölkerung. Also genau die.
Also sie haben die Kunst mitgebracht.
Und zwar direkt ohne Verlag. Und das ist gut so. Und dann habe ich gemerkt, ich muss ja tun, wo man pflücken kann, hey, ein normales Gebband umdrehen. Und dann habe ich gemerkt, ha, ich klebe es drauf, ökonomisch, man pflückt es, ich kann es nachgeben. Macht mir keine Polizei, in der Linienreise, aber ist klar. Ja. Aber dann haben die das pflücken können. Mhm. Und das war der Startschuss
und, für eine neue und Form. Und sich einen Verlag suchen und dort ihre Gedichte veröffentlichen, haben sie auch probiert?
Damals gab es einen Frühstart. Fast nach einem halben Jahr hat jemand mich entdeckt, aber es war ein Fehler. Meine ersten 72 eher schwachen Texte hat ein Buch gemacht. Das war der Wolfgang Kraus im Europa Verlag. War damals irgendein Typ Lektor und bekannt durchs Fernsehen. Ist ja nicht gestorben. Habe ich gesagt, ja, es war kein Misserfolg, aber auch kein Erfolg.
Mhm. Darf ich fragen, von was haben Sie in der Zeit dann gelebt?
Naja, das Buch hat braucht damals 20.000 Schilling. Ui. Das war urgenau, davon lebe ich 2 Jahre damals. Ja. Mhm. Naja, ich war Student. Ohne so, Abschluss. Okay. Mhm. Ich konnte, das war genau die Zeit, dank Kreisky in dem Fall, also nicht Politiker, nur Kreisky hat die Uni geöffnet für arme Leute wie mich, die war gratis. Der war damals auch teuer bis 73.
Und was haben Sie dann studiert?
Inskribiert, Philosophie studiert, kann man nicht sagen, ich war selten dort.
Okay.
Aber dank Kreisky bis 27 gratis und da mein Vater gestorben war, bekam ich bald Waisenrente. Mhm. Meine Mutter bekam die Kinderbeihilfe. Mhm. Wenig, aber es konnte, bis 27 war das Leben gedeckt. Und bis 27 war ich doch schon halbwegs bekannt, Lesungen zu machen, ziemlich viele. Und viele kleine Mini-Mäzene.
Mäzene? Also Leute, Förderer, die gesagt haben.
Die schicken mir damals in einem, da habe ich kein Konto gehabt, in einem Brief von 20er Schilling, von 50er. Okay. Schickt was per Post zu.
Und das war aufgrund des Zetteldichters? Genau. Das war nicht, weil das Verwandte von Ihnen waren oder so?
Nein,
Sie haben praktisch eine krautfinanzierte damals schon gehabt.
Ja, und ich konnte davon überleben, nicht gut.
Ja. Ich nehme auch an, Sie haben das nicht versteuert, weil das...
Es war steuerfrei.
Aha.
Und da wurde auch angezeigt von Nicht-Fans, Damals waren es, jetzt sind es 11.000 Euro im Jahr, die steuerfrei sind, plus Ausgaben.
Das heißt, Sie können Ihre Dixobänder aufsetzen.
Und die haben gesagt, wenn sie mehr als 15 haben, wenn sie mehr als 20 haben, dann merkt man es schon. Mhm. Und bis dahin brauchen sie nicht melden. Mhm. Und mehr habe ich nie. Mhm. Ich kriege zum Beispiel zweimal im Jahr eine kleine Förderung vom Kulturamt und zweimal eine Förderung vom Kunstministerium.
Sie werden jetzt also staatlich gefördert?
Mir geht es um 30 bis 40. Dann müssen wir typisch Wien Abi machen und hochgehen an. Nach 3-4 Jahren haben sie dann mitgekriegt, der macht was, ist fleißig, das macht mir gut, macht mir weniger gut, sicher ein, macht der Text ist dann nicht so, wie es eigentlich sein könnten. Die tut dann immer neu schreiben und verbessern, meine eigenen Sachen. Merke, das geht besser. Ne? Gut, und seitdem, wenn man genügsam lebt, inzwischen habe ich 4 Töchter, eine ist eh da drin.
Aber Sie haben nie das Bedürfnis gehabt, sich jetzt einen Beruf suchen und das nebenher machen?
Gute Frage, ich war Zivildiener 8 Monate und in der Zeit war ich zu müde zum Schreiben.
Okay.
Da habe ich gewusst, das bringt es nicht. Ich war begeistert als Zivilsanität im Roten Kreuz. Ja, ja. Eine neue Erfahrung, aber zu mir darf nachkommen, wir haben, drücke den Fernseher und schaue fern, aber Kopf voll von neuen Eindrücken, aber nein, es ging nicht. Und da habe ich gewusst, ehrlicher ist, das zu machen, was man gern tut, eine innere Begeisterung, nicht Besessenheit, sondern eine innere Entscheidung. Ich mache das.
Aber Sie haben ja für Ihre Kunst jetzt sehr viel aufgegeben, also eine normale Karriere, Einkommen oder sowas.
Nein, danke. Was heißt aufgeben? Gewonnen, gefunden. Aufgeben, aber das scheinbar spießige Leben.
Okay, das ist Ihnen aber nicht abgegangen. Also Sie haben nie so einen Moment gehabt, wozu mache ich das? Warum werde ich nicht Versicherungsvertreter?
Zum Beispiel, der Herr war ein Mäzen, ist ein Mäzen, ein großer. Es gibt Tage, wo nichts reinkommt. Die Woche war es echt mies.
Sie sehen das am Konto, Ihre ständigen Spenden sozusagen? Nein. Oder kriegen Leistung, Sie direkt?
Leistung, Gegenleistung. Sieg ist eine Spende, aber gleich, ich kriege nichts wie nichts. Wer mir was gibt, der hat auch schon was.
Also der hat sozusagen schon mal was gepflückt oder Sie gesehen und findet das gut?
Für irgendein Wohlteil, sondern die, die mich finanzieren. Mhm. Heute sind es weniger Leute als früher, dafür größere Beträge.
Okay.
Größer hast du 10, 20 Uhr, der Herr noch größer, aber nicht jeden Tag, sondern da schicken wir alle Jahr einen größeren Schein.
Das kriegen Sie sozusagen per Post oder aufs Konto? Sie kriegen das nicht, wenn jemand Sie erwischt beim Aufpicken. Also sagt er auch, da nehmen Sie
ein Drittel ist so, okay, Entschuldige, ich habe was da, ich danke dafür 100 Texte und schicke mal zu, einen 5er, einen 10er, machen wir mehr. Und dann wieder eine Woche null. Mhm. Das heißt, machen wir, denke ich mal, also ich habe 4 große Töchter, ich konnte in der besten Zeit eben 2 Töchter miternähren und die anderen 2 macht mir Trauer da. Da denke ich mir, machen habe ich nichts. Ja, dann kann ich nicht einkaufen gehen, dann haben wir alle ein bisschen weniger. Das ist aber einer wurscht. Die sind gewohnt, glücklich aufgewachsen zu sein, aber machen wir echt arm. Vier wunderschöne, kluge, junge Frauen, nur sie sind mir zu normal geworden. Das wollte ich gar nicht her. Aber sie sagen, Papa, die Welt verändern, das magst du. Es ist, okay. Sie sind auch ein junger Mensch, es ist euer Welt mehr.
Also sie meine. Brauchen sich keine Sorgen machen, dass ihre Töchter nichts Gescheites arbeiten und nur künsteln, wenn ich sie richtig
verstehe. Das ist gemein, aber ich verstehe den Standpunkt ganz klar. Ja.
Also sie haben es eigentlich gut gemacht, im bürgerlichen
Zeitpunkt. Es ist bei keinem Protest gegen meine Lebensform. Das kann sein,
ja. Pubertieren wollen
nicht. Die sind so super, super reden. Okay. Die sind einfach klug, schön. Okay. Haben auch,
also Sie haben eigentlich ohne geregelte Arbeit vier Töchter großzogen, wenn ich das richtig sehe. Ohne geregelte Arbeit jetzt im Sinn, dass Sie...
Das ist natürlich auch spießig, aber ich verstehe ihn voll.
Ja. Aber Sie also rein durch und Sie haben ja nie gesagt, ich muss einen Businessplan gemacht oder so.
Nein, aber meine Frau ist ein bisschen bekannt in Journalismus und in der Erwachsenenbildung. Ja, wurscht, egal. Und da hat sie so einen kleinen Aufstieg gemacht, aber sie war genauso bis vor 10 Jahren ziemlich arm, aber es waren glücklich die Zeiten. Okay. Ja. Das war manchmal schon, da muss man rechnen, heute kann man das nicht kaufen. Mhm. Das geht es heute zum Beispiel, vorher machen wir es auch wieder so wie alle. Na gut, dann ist man viel weniger, da ist ja wurscht, ja, es geht irgendwie aus. Und jetzt brauchen wir eine Luxusreise, das wollte ich ja, das genügt mir bitte. Ne? Oder Auto, in Wien brauchst du ein Auto. Was gibt es denn für so einen Palast, der mir auffällt?
Ja, und ist nie eine Zeitung oder irgendwer an Sie herangetreten und sagt, Sie tun für uns täglich eine Kolumne machen mit dem Zettel Glückgedicht des Tages und wir verziehen uns.
Wenn Sie mich googeln, sehen Sie hunderte Medienberichte über mich, gute und schlechte. Ganz abemachend, machen wir in derselben Zeit.
Also ich google nach Wiener Zetteldichter oder?
Genau, und das haben wir den Namen. Es geht wirklich von BBC-Interview bis zur kleinen Schulzeitung. Okay. Und die Wiener Zeitung, Artikel war super, aber ein Jahr später total abemachend. Das ist eigentlich ein Recht, was hier öffentlich ist. Naja, recht, mir Arbeit zu machen.
Ich bin privat.
Nein, es ist kein Unterschied für mich. Ja. Also,
weil Sie jetzt sagen, vom Abi machen, ich nehme an, es wird weniger der Inhalt Ihrer Texte kritisiert, als sozusagen Ihre Form der Veröffentlichung.
Ach, gute Frage. Das muss man wirklich unterscheiden. Das fragen sollten Leute. Es ist so, dass ich mehr erreiche der normalen Leute, die nicht lesen, aber nicht deppert sind. Ja. Wenn zum Beispiel heute Nacht gehe ich entlang vom 11a und Dickzettel auf. Und ich merke, ich bin im 20. und den Teil kenne ich fast nie vom 2. Bezirk. Okay. Da wohnen eher die einfacheren Menschen. Und wenn der Bus nicht kommt, schau ich, mach mir zu, lesen Sie welche und sie pflücken machen. Weil ich gebe mich fest auf und einzeln zum Pflücken. Das sind die haben keine Chance für Literatur. Sind aber nicht deppert, aber im Laufe des Lebens werden sie deppert gemacht. Und die zu erreichen, ist wichtiger als jemand wie Sie zu erreichen.
Also Sie fühlen sich eigentlich als Volkskunstbildner.
Als Pionier für die unteren Schichten, die aber nur symbolisch unten sind. Die haben oft keine Chance für Bildung. Ja?
Und irgendwann also Sie bringen eigentlich Luthermäßig die Literatur oder die Kunst unter das Volk.
Luthermäßig muss ich nachdenken.
Wie der Martin Luther. Ne?
Ja. Gut, das war eine einmalige Aktion. Ich kenne die Kirchen bei Berlin. Ja. Anschlag.
Nein, ich meine jetzt mit der Sprache, dem Volk aufs Maul schauen.
Mit der Sprache auch, ja. Dann hat er das eine gemacht. Angeschlagen. Ja, aber ich habe auch viele, die sagen, das ist genau die Verbindung. Also auch viele von der Bildungsoberschicht, die mich auch mögen. Ja. Aber auch viele, die mich nicht mögen.
Du traust aber warum mögen die sie jetzt nicht? Weil ihnen die Gedichte nicht passen oder weil sie nicht passt, dass der tut meine Busstation sozusagen voll publiken?
Das ist immer wieder ein Argument. Das ist meine Busstation, das ist ihre, ist unsere. 90% der Wiener Leute sind vollkommen korrekte Leute. Polizeibeamte sind fast 100% korrekt. Mhm. Weil ich wurde oft festgenommen, na und, da gehe ich mit. Ja. Er ist nicht mein Feind. Mhm. Sobald die merken, mit mir kann man reden, werden alle sehr freundlich. Also, wir kamen auf die Handschellen vielleicht 30 Mal, weil das heißt, verharren im strafbaren Zustand. Ja, wir aufhören tue ich natürlich nicht. Ja,
Sie haben trotz Handschellen dann weitergegeben.
Nein, aber ich meine sie ab, hören sie auf,
also, und
die Anzeige, dann geht er weg, ich mache aber weiter. Dann hast du verharren. Ja, gut, aber er war es und ich war es. Noch 2 Stunden bin ich zurück. Und die Anekdote ist immer, die lassen sich lange Zeit mit ihrer Einvernahme.
Ja.
Ich frage, entschuldigen Sie, so große, starke Männer. Oder sie stehen doch wo draußen.
Ja.
Das machen die anderen mit den Junkies. Mit ihnen kann man gut reden. Das heißt, er spart sie wüde, aggressive Junkies. Bei mir ist keine Gefahr.
Ich tue niemand was. Sie sind sozusagen der Liebling der Erholungskunde der Staatsgewalt.
Ja, sehr hohl, genau. Und Wiener Linientypen gibt es 10% an Hefer. Ja. Ist kein Schimpfwort.
Also von Wiener Linien meinen Sie jetzt Beamte, die von den Wiener Linien,
Betriebsoffiziere, auch der neue Herr Direktor, kenne ich aus. Hefern hast, du Trottel, klebst meine Station nicht an. Das passt wie ein Argument. Es ist meine und seine und es muss entfernbar sein. Also ich kenne meine Grenzen. Aber
innerhalb dieser Grenzen... Und das haben Sie ja schon mehrmals ausjuridiziert,
wie
Sie
gesagt haben.
Und was ist da jetzt eigentlich rausgekommen?
Ich darf es machen, aber die akzeptieren es nachher nicht.
Aber sozusagen die Bedingung ist, es muss entfernbar sein.
Es waren Ortsverhandlungen von Höchstrichter.
Ja.
Auf jeden Fall. Und die haben gesagt, ja, machen Sie das für uns. Und da haben sie gesehen...
Also wir haben eine Tatortbegehung sozusagen gemacht.
Eine Tatortreinigung in Sekunden.
Okay, das heißt, Sie haben dann
so und gezeigt, wie war das gelöst, aber eben nicht für alle. Es gibt einzelne Beamte, nie Beamtinnen. Eine Frau hat mich nicht festgenommen, oder eine Stationswartin reagiert ganz anders. Nämlich meine vier Töchter haben gesagt, das sind Revierkämpfe unter dummen Männern. Also ich bin genauso. Und ich sehe die Sicht, bedingt durch fünf wunderschöne Frauen, aus Sicht der Frauen der Welt. Und da haben sie wirklich recht. Also eine Frau möchte es und dann diskutieren. Wer der Mann fühlt sich bedroht in sein Revier, so wie ein Hündchen. Ne?
Haben sie in sein Revier pinkelt sozusagen.
Und ehrlich gesagt reißt mir das auch.
Ja,
wenn ich zugeben darf, machen wir Worte fast drauf.
Aber wenn ich das jetzt mal so formulieren darf, was hat denn nun die Republik oder die Gesellschaft angetan, dass sie dir jetzt 40 Jahre lang hauptberuflich auf der Nase rum kannst?
Mir angetan oder ich ihr?
Nein, nein, umgekehrt. Also was war die Motivation? Sie haben gesagt, Sie sind einmal in der Schule durchgefallen und
dann ist ich war nicht dort.
Aber da ist sozusagen die Dichter-Dings entstanden.
Spielstunden, alles unbeurteilt, jedenfalls. Ja, ja. Da bin ich wiederholt, dann war ich wieder der Vortragsschüler. Ich war Klassensprecher, Schulsprecher. Angetan hat mir niemand was, aber angetan fühle ich mich, wenn ich einfach den Leuten zusehe, Nachrichten höre und schaue, wie sich
manche... Also Sie finden, die Welt ist nicht so, wie sie sein könnte oder
wie
sollte?
Wie sie eigentlich schon ansetzen war, ja, also der Aufbruch in den 70er Jahren in Schweden, Österreich, nicht nur durch die Sozis, auch der anderen, da waren mehr, ja, wir sind da für Demokratie, war da mehr als da. Heute ist eine Diktatur der großen Konzerne. Die haben auch mehr Macht als ein kleiner Staat. Und wie man gerade sieht,
Aber Sie sind, also Ihr Ausdruck sozusagen, Sie schlucken das nicht und sagen, na gut, ich gehe halt Karriere machen, sondern ich biege jetzt Zettel und ich lebe so, wie ich will sozusagen.
Kurzfassung meines Lebens.
Super. Und ich bewundere das,
aber es geht mir nichts ab. Natürlich, die Woche war echt zum Beispiel ein bisschen mies. Montag war gut, finanziell, ja. Und ich habe seit 3-4 Jahren Facebook und da ist eine Form...
Genau, ich wollte fragen, hängt das mit Ihren Töchtern zusammen, dass Sie in Facebook
sind? Die haben es erklärt. Wenn man es nicht überschätzt, ist wunderbar.
Ja.
Bei der Anseiten habe ich da jetzt ungefähr 2.500...
Facebook.com/Zetteldichter.
Twitter.com/Zetteldichter. Ich habe mir da wieder einige verloren, einige Follower da, weil da öffentlich gesagt habe, Leidl, ich mache was und es kommt nichts zurück. Zugleich regieren ein paar dann doch mit kleinen Scheinen und ein paar sind enttäuscht, weil ich gebe es her, ich schenke es her. Aber jemand, der viel hat und der langes pflückt, der schüttet, macht mal was. Und bei Facebook ist so, und das ist der Unterschied. Ist das ist das wichtigste Erkenntnis in einem halben Jahr. Früher haben sie gepflückte Leute.
Ja.
Heute, was machen sie so?
Also sie schauen sie im Internet, oder?
Auch, aber wie pflücken die? Ein Drittel der Leute pflückt anders.
Also Moment, die fotografieren es mit dem Handy und dann tun sie es reposten.
Also, das ist wunderbar, ist ökonomischer für mich.
Ja, auch, ja.
Aber sie haben nichts in der Hand.
Achso, und deshalb fühlen Sie sich auch nicht verpflichtet, was zu...
Okay, also Leistung, Gegenleistung, der Post zuschicken, war früher doppelt so viel wie seit dem letzten 2. Jahr.
Und haben Sie auch per Post Ihre Zettel geschickt? Haben Sie Abonnement
gehabt? So ähnlich, ja. Jemand pflückt. Es waren ungefähr 20.000 Leute, klingt viel, in 40 Jahren, nicht so viel, ja. Die echte Fans waren, Förderer, an 20er Schilling oder Briefmarken. Oder damals gab es kleine Kinder, ich sammle das, ich habe nur 2 Schilling. Bekommt es genauso viel, wie jemand einen 20er beilegt. Das ist der Unterschied. Ja. Aber das hat sich geändert. Und wenn ich es auf Facebook poste, gibt es auch Leute, die wohnen in Burgersdorf, in Linz oder in Sydney oder New York, aber nicht so viel. Also man darf es nicht überschätzen. Aber es ist eine Form, wie es plakatiert.
Und jetzt, Rainer, Sie plakatieren jetzt die Zettel nur im Raum Wien? Oder?
Beispiel, ich kriege einmal im Jahr ein Reisestipendium. Und dann nehme ich Berlin.
Ja.
Und ich brauche das. Um mich einmal im Jahr
erholen Sie sich von Wien.
Von und für Wien erholen.
Für Wien erholen Sie sich,
und dass Sie wieder Berlin, Energie haben. Ja. Polizei hat kein Interesse.
Ja, und Sie haben in Wien aufgeklebt.
Also. In Berlin natürlich.
Ja.
Nur vorgesorgt. Also heuer und vorher gab es eine Anekdote. Ich klebe am Kudamm und in Linden war auch, kommt der Bus aus Wien mit eher älteren Herrschaften.
Lassen Sie raten, schimpft.
Es ist der Trottbarsche in Berlin. Das war Heimatgefühl. Okay. Aber ich verstehe es eh. Ja, und ich bleibe mir treu, bis ich 100 bin. Ich lebe lang. Also alle meine Vorfahren.
Darf ich fragen, wie alt Sie jetzt
sind? 60.
60, okay.
Außer die Kinder sagen, du schaust gut aus, aber mit den grauen Haaren wie Opa. Naja, das haben sie eh recht. Ne? Das bleibt aber so.
Technische Frage, das schaut so aus, als machen Sie das auf einer Kopiermaschine. Nein, oder
genau, also ich habe keine Computer.
Ja, das ist alles analog sozusagen, Analogkunst.
Wie glauben Sie diese Formen, das Gewählte?
Ja, ich würde sagen, Sie halten das verknittert auf die Kopiermaschine.
Der Erste, der das war's.
Das war jetzt nur ein Rast.
Während des Lichtstrahls.
Tun Sie das weg, okay, ja.
Bewegen.
Das heißt, Sie tun eigentlich analog wirklich auch Kunst machen mit der Form der
Buchstaben. Geht zehnmal schief und dann kommt es eben so heraus. Okay. Da habe ich gleich vier Sorten auf einmal. Dreimal nicht lesbar, bewusst und alle lesbar. Und manchmal kommt es eben dann zum Beispiel so leicht
gewählt. Ja. Und da also Sie haben da keine aufwendige Grafiksoftware, um das zu verbiegen, sondern Sie machen das mit der Kopiermaschine.
Machen Sie spannend. Nein, es ist kein Computer. Ne?
Und darf ich fragen, und selber schreibst du das mit Computer oder
bitte Sie? Das ist alle Schreibmaschinen noch.
Schreibmaschinen, haben Sie wirklich noch eine echte Schreibmaschine?
Ja, super. Da kann man hacken, kann man sich abregieren.
Ja, sehr gut.
Also Computer habe ich nicht, nur im Internet im Handy.
Und wer tut dann die Texte ins Internet stellen auf der Facebook-Page? Also da tun Sie dann fotografieren oder da tippen Sie es nochmal an?
Aber 1999 ruft einer an, eine Firma aus Linz, eine gute Werbefirma, Artischock, die macht Werbung für Grüne, für Engagement für alle, Greenpeace, macht man eine Homepage. Was ist das? Hat das gemacht? Hoffnung.at oder so lassen. Gibt es einen?
www.hoffnung.at. Hoffnung.at, okay, ja.
Jetzt heißt es Zettelpoet, aber es wird Namen geändert, aber es gibt noch beides.
Ja.
Und erst nach 8 Jahren komme ich drauf, hey, das kann ich ja hinschreiben. Ergänzen. Ne? Es hat Namen und Hoffnung.at am Impressum und so. Ne? Und dann ist es draufgekommen, hey, das wirkt. Leute schauen es an. Ich habe echt nicht gewusst, 7 Jahre, was Internet eigentlich für mich bedeuten könnte. Ja. Dann macht man meine Frau eine Mailadresse. $10. Ja, super, es kommen jetzt jeden Tag 2, 3, machen wir 10, machen wir 0 Reaktionen. Auch böse, nicht?
Also Sie kriegen jetzt E-Mails sozusagen. Und was haben Sie da für Politik? Beantworten Sie die? Oder?
Natürlich, schon, auch die Negativen. Wenn er nur schimpft, ist fad.
Okay,
wenn er aber schimpft und begründet, super, recht hat er. Ja.
Und also, und bei diesen Beschimpfungen, da geht es auch wieder mehr um den Ort der Anbringung? Ja, oder bald hat jemand an den Texten an sich was auszusetzen?
Über neue Formen. Na gut, ich sage Ihnen Nein, das sieht man selber nicht innen. Haben Sie das
Moment. Also es gibt sozusagen, Sie werden ab und zu angezeigt wegen Gedichten am Boden, wo man auch annimmt, dass Sie die geschrieben haben.
Ja, guter Satz. Es gibt neue Formen. Ein Zettel ist 40 Jahre, auf Facebook, Twitter, okay. Und dann greife ich mit einem nicht wetterfesten Edding, machen wir ein.
Okay,
Gehsteige, leere Baustellen, zum Beispiel bei Wien, Praterstern,
also Umbau, Sie verschmutzen den öffentlichen Raum mit Kunst.
Moment, das waren 2 Richter. 20 haben wir freigesprochen. Bei der Umbauphase Wien-Nord, Praterstern, vor der EM, habe ich alles angeschrieben. Sie haben eingeloggt, 2000 Euro.
Und Reinigungskosten.
Ja, und der Richter hat gesagt, vor Ort, wo kommt diese Bauwand nachher hin?
Ja.
Haben sie gesagt, dann wird verheizt. Sagt er, was macht denn ich da? Also er ist Richter, aber Freispruch. Ich darf nichts da anfangen.
Also Sie dürfen nicht auf dauerhaften Gebäuden, sondern nur auf Baustellen
sein. Sprayer sind rücksichtslos, aber schon super. Ja. Mhm. Aber eine klare Grenze, keine Kirche.
Also Sie würden jetzt keine Hauswände
Keine Hauswände, oder? Außer dieser Abrisshaus. Ja. Keine Moscheen, keine Kirchen, kein Tempel, niemals.
Okay,
keine Museen und keine Eigenhäuser. Und die Grenze sollte man einhalten, man da halt nach der B1 hingeschrieben auf den Masten und dazu bekenne ich auch, da hinten.
Also diese nackerten Betonpfeiler von der
U-Bahn. Ja, und da halt sicher sehr lang, weil da rechts nicht hin, da geht keiner rüber. Und da gab es 2 schwere Verurteilungen, eine Vorstrafe.
Weil sie das auf den Betonpfeiler geschrieben haben?
Beton und Plakatwände.
Und
während andere haben mich freigesprochen. Daher, das ist noch nicht ganz
autorisiert.
Weil wie kann eine Richterin mit der zweiten Instanz jetzt auch freisprechen und der anderen zweiten wieder verurteilen? Die erste Instanz, entschuldigen Sie, nehme ich nicht ernst.
Ja.
Wir haben eine demokratische Rechtsprechung.
Das heißt, Sie haben schon gewisse Erfahrung mit dem Prozessieren.
Und ich weiß, in der ersten nehme ich keinen Anwalt, weil da ist mir eh wurscht.
Okay, Sie nehmen erst auf der zweiten
Anwalt. Gratis krieg. Ich bin einmal Künstler und die meisten Anwälte, endlich kann Mörder sein Dichter. Die kleiden sich das einmal und nichts geht. Es geht um keine Gewalt, um keine
Es geht um Kunst, ne? Kunst,
Danke.
Kunst versus und Gesellschaft.
Und der Gehsteig bleibt gehbar. Hey, schaut es grauslich aus, da vorne sind 3 Gedichte oben. Ja. Unter uns, natürlich war es, und unter uns, heute am 3 in der Früh ist wieder jemand da, der schreibt es wieder hin. Und zwar statt 4, 8. Weil, was sollen sie machen?
Eine andere Frage jetzt.
Das nehme ich noch weg.
Ist es jemals passiert, dass
jemand reinläuft?
Nein, dass sozusagen jemand Gedichte schreibt und behauptet, das waren von Ihnen. Das könnte jetzt einer schreiben. Also,
aber es gibt.
Oder der Ihre Texte nimmt und sie in seinem Namen veröffentlicht.
Aber es gibt im Laufe des Lebens ein paar, die haben es gemacht, habe ihnen Tipps gegeben, nur sie haben aufgehört, weil sie nicht verkraften, dass man sowohl sofort angefeilt wird, gesessen, geschimpft und gelobt.
Achso, okay, man die wollen nur gelobt werden, oder?
Die Kategorie
des Weichheitszettel
dich das. Mach mir. Die haben den Namen vor, den Namen oben gehabt und dann vorgeladen worden. Das wollten sie auch nicht. Ne?
Ja, ja. Okay. Dann haben sie genug gehabt.
Das wollen wir reden. Okay, ja,
dann machen wir. Passt. Okay. Sie waren bei der Litera Mechana?
Nein, die meisten Autoren sind dabei.
Ja. Ja. Mhm. Aber und, Sie nicht, oder?
Oh ja.
Schon.
Und die, wenn man da hinschickt, die Sachen sind es eigentlich in dem Moment, was dort sind, geschützt.
Mhm. Und das heißt, Sie schicken jedes Ihrer Gedichte dorthin?
Alle paar Wochen schicke ich Backerl hin. Und
ja.
Die Litera Mechana ist auch für manche Autoren eine große Hilfe.
Mhm. Aber haben Sie dann jemals von der offiziell ein Geld gekriegt, weil es eine Zeitung das abgedruckt hat?
Dafür ist ja da. Dass ich manchmal, nicht alles, aber manchmal erfordere nicht, dass irgendwo steht, sondern machen wir im Jahr 100 Euro oder so. Zum Beispiel, da war eine kleine Radiosendung in Holland, davon weiß ich nichts, waren 20 Euro. Und das sind super. Es sind nur ab 5% Gebühr, Arbeitung, und dann super. Und der Mechaner ist auch da als Schutz für die armen Autorinnen und Autoren. Wenn sie aber echt nichts haben, hat man das auch mal geholfen. Sonst wäre ich nicht da. Er ist oft nicht geschafft. Litera Mechana zum Beispiel hat in Atman am Ende seines Lebens, er war bekannt, aber nicht finanziell erfolgreich, immer Mindestpension bezahlt. Dafür ist auch da. Damit sie armen Alten, die nicht mehr können, gerade noch durchbringen. Mindest, also da gibt es nicht viel, aber damit er eben nicht verhungert. So war es auch. Ne? Und es gibt ihm ein paar Hilfeleistungen von Litera Mechana. Wenn es die nicht gäbe, hätte es machen wir echt nicht geschafft. Gebe echt zu. Und die zwei Stipendien pro Jahr vom Staat und von der Stadt, beides. Ne?
Okay.
Und die Leistungen, Gegenleistungen, wurden echt weniger, aber es ist halt unterschiedlich.
Aber wenn ich Sie richtig verstehe, darf jeder sozusagen ein Gedicht von Ihnen auf seine eigene Homepage
stellen? Wenn es vor ist, gut. Ich habe niemanden, der einen Verlag hat, einen Autor, der noch wassert und fordert, damit er gut verdient. Und der Autor natürlich auch. Klar, das habe ich nicht. Es gibt mir ein Pflückbuch gibt's von mir. Da war Buchmesse Schwerpunkt Österreich 97. Seitdem gibt es ein Pflückbuch. Das ist aber im Verlag zu teuer, weil es wie ein Album ist. Ja? Und ich verschicke selber den Leuten und die schicken dafür 10, 20 Euro und das deckt die Kosten, ein bisschen bleibt über. Wenn das Buch selber kostet 50 Euro und es sind 70 Seiten jetzt, aber nur beigelegt. Geplant war wie ein Markenalbum. Aber das kostet 100 Euro, aber das will ich nicht. Ja. Das heißt, ich mache kaum Werbung fürs Birchl und wenn, sage ich, bei Post kostet er weniger als ein Verlag. Und der Verlag erlaubt mir das.
Und wie würden Sie jetzt dazu stehen, wenn ich jetzt zum Beispiel als Gewerbetreibender auf meine Firmen-Homepage einen Text von Ihnen drauf tue und sozusagen eine Werbung mache? Wie gehen Sie dann damit um?
Das ist mir wurscht. Wenn er so lasst, wie Sie sind, ist mir mit dem Namen oben oder Internetadresse, das kommt manchmal vor. Ich erfahre es zur Hälfte. Mach mir sicher, irgendwo im Internet, hey, schau mal ein Gedicht, das ist ein Gedicht. Hab mich nicht gefragt, ne? Soll er. Wenn es ihm gefällt, dann soll es auf seine Art
verbreitet werden. Also Sie wollen eigentlich, dass Ihre Kunst verbreitet wird, sozusagen.
Das wird es pausenlos. Und zugleich ist oft, nicht immer, den Leuten, die sowas machen, einen kleinen Schein wert.
Ja.
Also ohne Rechnung, machen wir mit Rechnung, ist mir wohl.
Rechnung sozusagen mit dem Ehrgefühl der Leute.
Das ist gut. Was machen Sie beruflich? Sie denken echt so voll mit? Was, Lehrer, Professor?
Ich sag's nicht.
Ich meine, ich kenne gute Interviews mit Journalisten, aber ich kenne welche, die kennen einen Bauer interviewen, einen Hochschulprofessor oder mich, ist einer vollkommen wurscht. Ne?
Sie hören den Biertaucher Podcast, wo Sie individuell interviewt werden.
Ja. Es ist im Jänner Fernsehsendung, nämlich von Konkret Österreich, die kommen nächsten Mittwoch zu meiner Wohnung und dann fotografieren und filmen, wie ich aufgebe. Da geht es um besondere Lebensformen. Und die haben mich ausgesucht und glaube ich zwei, drei andere auch. Da geht es auch um die Kunst, klar, aber um die besondere Lebensform. Wie kommt man, aber mein Gerät haben,
Lebenskünstler.
Wie kommt man durch, genau, wenn man was ganz anders macht und da es wirklich durchzieht. Weil aufbäumen tun viele ein paar Jahre oder so und dann werden sie eben spießig, angepasst, langweilig.
Letzte Frage noch, also für alle unsere Hörer. Haben Sie irgendeinen Wunsch, sozusagen, was Leute machen sollen, die einem Gedichtzettel von Ihnen begegnen und den pflücken oder anschauen?
Tja, das bestimmt man selber. Und die alle Reaktion ist, Sie lesen das, wählen von 5 Texte 2, 3 aus, sammeln das. Und das Idealste ist dann, wenn Sie mehr wollen, dann per Post zuschicken.
Ja? Okay. So ist es. Ja. Und wenn man Sie kontaktiert, einfach die Facebook-Zetteldichter?
Ja. Also meistens ist meine Adresse oben, die Mailadresse, die echte Adresse, wohne ich. Also, ich habe keine Angst, ich bin öffentlich. Ja, und
Sie haben noch keine Drohungen bekommen?
Doch, also. Natürlich. Bitte, das gehört dazu. Aber nie erlebt, außer eben von gewisser Typen, 3 Fußtritte. Aber dann auch abgegeben von allen Medien. Ne? Und ich zahle keinen Clan an, weil ich die Clan bei Beißhemd. Aber zum Beispiel einen Liniendirektor und einzelne andere, die habe ich schon ein paar Mal ein bisschen öffentlich segiert.
Aber Sie sind ja jetzt schon seit 40 Jahren im Geschäft sozusagen. Ich nehme an, mit den Wiener Linien haben Sie jetzt einen Modus wie Wendy gefunden.
Kommt davon, weil Dienst hat. Die meisten machen es für den Platz. Ja, ja. Das heißt, ich mache 2, 3 oder 4 Säulen, ich mache im Tag 4 und die anderen stürzen raus, reißen es runter und dann picken wir alles voll. Wenn es noch nicht runterreißt, dann schreibe ich einer alles an mit entfernbaren Edding. Meine Kinder haben mir entfernbaren Edding geschenkt, da schreibe ich hin, hier sitzen die Kunstvandalen. Und schreibe Gedichte auf die Wand vor der Infostelle.
Okay, tut mir leid, mir ist
der Batterieausgang. Und dann kommt Polizei.